Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche. Mit Michael Bielitzer und Peter Brück.
So, hier ist wieder der Herd- und Ofen-Podcast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Brück und ich begrüße natürlich wie immer an meinem Küchentisch, besser aussehend als jeder Zierkürbis, den Co-Moderator dieses Podcasts, den wunderbaren Michael Bielitzer. Hi Billy.
Hallo Peter.
Auch wenn in den letzten Tagen ja immer noch herrlicher Sonnenschein war, lässt sich inzwischen nicht mehr verleugnen, dass es Herbst geworden ist. Und eine Sache gehört so stark zum Herbst wie die bunten Blätter an den Bäumen. Und das sind die leuchtend orangegelben Kürbisse, die man im Moment auf den Märkten, in den Geschäften, an Landstraßen und, Stichwort Halloween ist ja bald, in jedem Vorgarten findet. Und mit denen wollen wir uns heute beschäftigen. Billy und ich, wir werden jeder unsere Lieblingskürbisgerichte vorstellen und ihr solltet das einfach so nehmen wie ein Buffet, an dem ihr entlang schlendert, schaut, was euch darauf gefällt, was für euch ist und dann einfach das probiert, was euch anspricht. Aber zu lernen haben wir natürlich auch noch was. Ich war zum Interview verabredet bei meinem Gemüsebauern, wo ich immer hingehe und habe ein paar Fragen speziell zu Kürbissen gestellt. Und abschließend tun wir die Folge wie immer mit unseren kulinarischen Erlebnissen der letzten Zeit. Billy hat Urlaub gemacht mit seiner Frau in Südholland und er hat einen kulinarischen Reisebericht mitgebracht. Bevor es losgeht, wie immer an dieser Stelle noch der Hinweis, wer Fragen hat zum Herd- und Ofen-Podcast, Ideen, Themenwünsche, Rezepte oder einfach nur übers Kochen und Backen plaudern möchte, Billy, was könnte er oder sie machen?
Ja, wir sind natürlich auf Facebook, Instagram, Twitter zu finden. Und alle Links und Infos zu den einzelnen Kanälen findet ihr am besten auf unserer Website. Da ist alles gesammelt unter herd-und-ofen-podcast.de.
Und bevor wir loslegen mit den Kürbissen, freuen wir uns, sagen zu können, dass wir zu den letzten Folgen einiges an Rückmeldungen bekommen haben.
Ja.
Zum Beispiel hat uns André geschrieben. Und André nimmt nochmal Bezug auf unsere Grillfolge. Das war Episode Nummer 3, zu finden unter herd-und-ofen-podcast.de/3. Und er schreibt: Ich habe Teil 3 eures Podcasts durchgehört. Am Ende fragt ihr euch, wie eure Hörer Podcasts hören. Natürlich bei einem so langen Podcast nicht am Stück. Bei mir ist es so. Das ist ein perfektes Gassi-Runden, Spülmaschine ausräumen, Bildbearbeitungsmaterial für die Ohren. Folge 3 fand ich besonders interessant und lustig. Besonders eure Würstchentests haben mich teilweise sehr erheitert. Ich kann mich an meine vegane Zeit erinnern. In dieser Zeit habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Das meiste schmeckt scheußlich und dass die Rügenwalder am besten abgeschnitten hat, hat meiner nicht verifizierten Meinung nach etwas damit zu tun, dass die industriellen Labore ein kleines bisschen mehr Budget, dafür allerdings viel weniger Skrupel haben als die Unternehmen, die ein halbwegs ökologisch vertretbares Gewissen haben. Klammer auf, Geschmacksverstärker, Emulgatoren und so weiter. Klammer zu. Ansonsten eine großartige Episode. Im Moment bin ich bei der Kartoffelfolge. Bis denne, André.
Super, ja, hat mich total gefreut.
Ganz nette Komplimente.
Und er hat natürlich recht, es kann natürlich wirklich daran liegen, dass, ich sag mal, die großen Hersteller, die auch schon im Wurstbereich einiges an Erfahrung haben, ganz andere Möglichkeiten haben. Aber uns ging es wirklich einfach nur darum, so einfach mal zu testen, wie die Wurst schmeckt.
Ne? Ja, genau.
Aber das stimmt.
Ja. Und er spricht ja noch einen zweiten Aspekt an, ist ja auch nochmal ganz interessant, nämlich wie hört man Podcasts? Und er sagt ja, ne, dass er das, wenn er langweilige Bildbearbeitung macht, was für ihn wahrscheinlich Routine ist oder sowas, dass er sich dabei anhört oder eben, wenn er mit seinem Hund unterwegs ist, Spülmaschine ausräumt und so weiter. Ich höre ehrlich gesagt genauso Podcasts wie er.
Ich auch. Ich habe nur gerade ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen, weil er von der Gassi-Runde gesprochen hat.
Oh.
Aber er hat ja auch gesagt, er hört den Podcast dann nicht ganz. Dann dachte ich, wenn er so eine Stunde oder anderthalb Stunden Gassi geht mit seinem Hund, bin ja auch Hundebesitzer.
Ist das nicht so, dass das eher die Hunde freut, wenn man lang mit denen geht?
Ja, ja, klar. Aber schlechtes Gewissen, weil ich nicht so lange gehe.
Ach so, okay, verstanden. Dann finde ich auch ganz schön, dass er nochmal auf diesen Würstchentest eingeht. Mhm. Dazu haben wir tatsächlich auch noch ein paar andere Rückmeldungen bekommen, durchweg positiv. Mhm. Und ich muss auch sagen, mir persönlich hat das auch total Bock gemacht. Das heißt, ich würde sagen, wenn du das auch gut fandest, finde ich, solche Tests, die könnten wir ruhig mal öfter einstellen.
Ja, also mal mehr testen, ja, finde ich auch gut.
Ja. Wir haben noch eine zweite Mail bekommen und zwar als Rückmeldung auf das Bananeneis mit Kürbiskernöl, was ich vorgestellt habe.
Genau.
Auch da haben wir mehrere Rückmeldungen bekommen. Das scheint die Leute also auch angesprochen zu haben. Mhm. Und eine wollen wir exemplarisch mal eben vorlesen.
Ja, eine Rückmeldung aus Österreich von Eldon. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und Herr Eldon, der betreibt seit 1999 eine Infoplattform zum Thema Kürbiskernöl. Die Webseite heißt kernöl.cc und der ist natürlich an dem Thema interessiert. Also ich lese mal nur so einen Satz vor. Bin auf euren Bananeneisartikel gestoßen und finde den Beitrag großartig. Das Rezept ist genial und das Bild dazu einfach grandios. Hat uns natürlich auch gefreut.
Total.
Total. Haben wir auch mal auf die Website geschaut. Mhm. Also viele Infos zu Kürbiskernöl. Ist auch ein Shop, der verkauft auch und so, ne? Aber warum nicht? Kann man sich ja mal angucken.
Klar.
Wenn ihr das Thema interessiert. Und ich würde sagen, den Link packen wir auch bei uns in die Shownotes.
Genauso wird's gemacht. Aber jetzt wird's auch Zeit, dass wir einsteigen ins Thema.
Mhm.
Kürbisse.
Mhm.
Billy, wie sieht's aus? Magst du gerne?
Ja, also du hattest ja vorhin in der Anmoderation gesagt, stellen unsere Lieblingskürbisrezepte vor. Bis vor 2 oder 3 Wochen wusste ich noch gar nicht, dass ich welche habe, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ernsthaft?
Ja, es ist schon so, zum Herbst hin habe ich diese Kürbisse auch immer angesprochen. Ne? Du fährst irgendwie über Land, dann siehst du irgendwie am Straßenrand so mehrere Kürbisse aufgetürmt. Da sind natürlich auch viele Zierkürbisse dabei und so. Und gerade für Halloween wird es noch mehr. Und dann habe ich auch immer mal wieder einen gekauft, also ein Hokkaido oder Hokkaido. Kommt ja immer drauf an, auch bei dem schon, wie man es ausspricht. Ne? Ich glaube, Hokkaido ist die landestypische Aussprache und eingedeutscht, ist Hokkaido. Habe ich auch gekauft und was macht man damit? Kürbissuppe bekommt man auch irgendwo gerne mal im Herbst zu essen.
Ja.
Hab mich aber nie so geflasht. Keine Ahnung. Mir war das immer meistens so ein bisschen zu breiig und so oder auch ein bisschen zu fad. Und dann habe ich auch so ein bisschen Experimente gemacht. Man sagt ja, dann gibt es ja sowas mit Orangensaft dazu, Ingwer. Aber ein richtiger Fan bin ich nicht geworden von der Suppe.
Also ich zum Beispiel, ich esse total gerne Kürbissuppe, aber jetzt, also Orangensaft habe ich noch nicht ausprobiert. Ich mache meine immer mit Kokosmilch und damit sie tatsächlich nicht so breiig wird, wie du das gerade gesagt hast, nehme ich auch nicht immer gerade wenig davon. Und dann schön gewürzt, also Ingwer ist so ein Stichwort, Koriander gemahlener ist herrlich, Fenchelsamen gemahlene sind herrlich, man kann gut, oder ich finde sehr lecker, eine Thai-Curry-Paste kann man auch reinmachen, auf keinen Fall zu viel, denn dann schmeckt sie zu sehr durch oder die Suppe wird zu scharf.
Ja.
Minze ist was Schönes, was man dazugeben kann, auch als Deko obendrauf, ein paar Blättchen.
Ja, ich glaube,
und natürlich, Stichwort Deko, ein paar Spritzer Kürbiskernöl oder Olivenöl. Köstlich.
Ja, ich glaube, dann habe ich einfach noch nicht die richtige gegessen tatsächlich. Also möchte ich mich ja ganz offiziell jetzt bei dir einladen zum Kürbissuppe-Essen.
Ja, ja, ist hiermit bestätigt.
Das wird dann meine erste richtig gute wahrscheinlich bei dir.
Direkt den Druck erhöht. Aber okay, komm. Auch in dieser Folge machen wir es so, wie ihr das von uns vielleicht schon kennt, damit wir alle so ein bisschen auf dem gleichen Stand sind, habe ich einen Aufsager vorbereitet zum Thema Kürbis, der uns einfach alle so ein bisschen in das Thema einführt und da können wir jetzt mal reinhören.
Gerne.
Sie heißen Summer Squash, Winter Squash, Butternut, Hokkaido, Moschus oder Feigenblatt. Die Kürbisse. Leuchtend gelb-orange oder grün wie die Blätter im Herbst präsentieren sie sich uns in diesen Monaten. Und sie sind seit Jahr und Tag bei Groß und Klein beliebt, ob bei den Kindern zu Halloween oder bei den Großen als Gemüse, mit dem sich herrliche Suppen, Beilagen und Hauptgerichte kreieren lassen. Technisch gesehen ist der Kürbis eigentlich gar kein Gemüse, sondern eine Frucht, genauer gesagt eine Beerenfrucht, weil er viele kleine Kerne hat. Wie die Kartoffel kam der Kürbis aus Übersee zu uns. Man munkelt, dass Christoph Kolumbus ihn von seiner Amerikareise mitgebracht hat, wo er seit 8.000 bis 10.000 Jahren zu den Grundnahrungsmitteln der indigenen Bevölkerung gehörte. Genau belegt ist die Sache mit Kolumbus nicht, aber vieles deutet darauf hin. Zum Beispiel die Tatsache, dass der Kürbis bei uns in Europa seit dem 16. Jahrhundert bekannt ist. Lange Jahre wurde er hierzulande nur als Viehfutter angebaut und benutzt. Irgendwann kamen die Menschen jedoch darauf, mehr damit anzustellen. In der Küche begann man damit, den Kürbis süß-sauer einzumachen. Und die Kerne wurden zur Ölgewinnung eingesetzt. Kürbiskernöl ist bis heute wegen der vielen mehrfach ungesättigten Fettsäuren eines der gesündesten und hochwertigsten Pflanzenöle überhaupt. Die Kinder und später die Konsumindustrie begannen damit, die amerikanische Halloween-Tradition zu übernehmen und lustige Fratzen in die Kürbisse zu schnitzen, um sie bei Nacht mit einer Kerze darin ins Fenster oder vor die Haustür zu stellen. Ebenfalls eine amerikanische Tradition, die inzwischen auch bei uns Anhänger findet, sind Wettbewerbe im Kürbiswiegen. Jedes Jahr bringen die Züchter schwerere Exemplare zu den Wiegeplätzen. Im September 2018 brachte ein Züchter aus Bayern ein 916 Kilo schweres Exemplar mit. Deutscher Rekord. Und zwei Jahre zuvor stellte Matthias Willemeins aus Belgien den aktuellen Weltrekord auf. 1190,5 Kilo wiegt sein Kürbis, der ihm eine Menge Preisgeld einbrachte. Mehr als eine Tonne Kürbis, nicht zu fassen. Aber natürlich sind das Peanuts im Vergleich zu den Gesamtmengen der Kürbisproduktion weltweit. Nummer 1 ist hier wieder einmal, und das wundert längst keinen mehr, das bevölkerungsreichste Land der Erde, China. 7,7 Millionen Tonnen werden im Reich der Mitte jährlich geerntet. Dann folgt Indien mit gut 5 Tonnen. Die USA, die den Kürbis so zelebrieren, liegen mit 1 Million Tonnen nur auf Platz 5, noch hinter Russland und der Ukraine. Deutschland ist dagegen ein kleines Licht. 86.000 Tonnen sind es lediglich bei uns. Und hätten wir den Rekordkürbis aus Bayern nicht, wäre es sogar noch eine Tonne weniger.
Eine Tonne Kürbis.
Das ist schon nicht schlecht, ne?
Ja.
Also, ich frage mich auch so, was geht denn in einem vor?
Wie riesig ist der auch?
Ja, genau.
Also, gibt es da einen Durchmesser zu oder sowas?
Ja, ich muss mal ein Foto rausholen. Ja. Habe ich jetzt nicht gemacht, wirklich. Ja. Ich habe mich nur kurz damit beschäftigt. Ich habe gelesen, dass es diese Wettbewerbe gibt und dann kurz recherchiert. Wo liegt gerade der Rekord? Dann festgestellt, dass der neue deutsche Rekord zumindest erst ein paar Wochen alt ist. Mhm. Aber hier, der Belgier, der schießt ja wohl einen Vogel ab. Ja. 1,2 Tonnen, Alter. Damit kannst du an der ISS andocken.
Hammer. Und schmeckt wahrscheinlich nach nichts. Oder was, ein Zierkürbis?
Da weiß ich nicht.
Weißt du auch nicht.
Ne? Aber ich meine, will man das probieren? Keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht.
Na egal. Okay, also, haben wir einiges gelernt über Kürbisse?
Auf jeden Fall.
Jetzt habe ich ja eben in der Anmoderation zu der Folge gesagt, dass wir heute ein schönes, herbstliches Kürbisbuffet aufbauen wollen, an dem jeder entlang schlendern kann und sich das runternehmen kann, was ihn anspricht, was ihn interessiert und was er glaubt, was ihm schmeckt. Und du hast zwar eben gesagt, dass du noch nicht allzu lange Kürbisfan bist, hast uns aber jetzt was mitgebracht, was wir als allererstes auf unserem Kürbisbuffet anrichten wollen, womit du dann doch zum Fan geworden bist.
Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt wirklich zwei Rezepte, ein bisschen rumprobiert, ein bisschen verfeinert, die ich wirklich richtig, richtig gut finde und wo mir auch der Kürbis richtig gut schmeckt. Das ist einmal, ich nehme schon einmal vorweg, ist einmal ein Kürbis-Eintopf mit Fleisch.
Ja.
Und dann ein zweites Kürbisrezept, wirklich komplett vegetarisch, ein Kürbisrisotto. Und für beide Rezepte ist eine Gemüsebrühe wichtig.
Klar, für ein Risotto sowieso.
Genau. Aber auch für diesen Eintopf. Und da habe ich mir überlegt, Gemüsebrühe, klar, kann man jetzt einfach zum Beispiel in den Laden gehen und so eine gekörnte Brühe kaufen. Hm. Oder mittlerweile gibt es die auch in so Gläsern, also richtig eine flüssige Brühe. Zum einen finde ich die nicht ganz billig und zum anderen immer auch viel Geschmacksverstärker drin und so weiter.
Da müsste man, wenn, in den Bioladen gehen.
In den Bioladen gehen, genau, richtig. Ja. Aber ich mache die auch gerne selber.
Ja.
Und ich habe mir dann überlegt, bevor ich auf die beiden Rezepte eingehe, im Laufe unserer Folge, will ich erstmal erläutern, wie ich gerne eine Gemüsebrühe mache und was ich für Ideen dazu habe.
Ja, finde ich eine total super Idee. Hm. Das ist nämlich gar nicht so viel Arbeit, wie
überhaupt
man immer
nicht denkt.
Oder man macht sich einmal Arbeit, hat dann aber eine ganze Weile was davon.
Genau. Also ich habe so zwei Arten mitgebracht, wie ich eine Gemüsebrühe mache.
Ja.
Das eine ist so ein bisschen eine klassische Art, eine frische Gemüsebrühe zu machen. Ne? Und da nehme ich natürlich Gemüse, klar. Was ist das? Das ist Weißkohl, Möhren, Zwiebeln gehören da für mich rein, Knollensellerie, Lauch, Blumenkohl, Staudensellerie passt auch dazu. Machen wir auch ein bisschen Knoblauch. Ne? Das passt alles, also alles, was man so eigentlich kaufen kann zu der Zeit, wenn man eine Gemüsebrühe machen will. Dann das Gemüse wird grob zerkleinert.
Ja.
Und da ich doch wirklich meistens Biogemüse kaufe, schäle ich das auch gar nicht vorher.
Ja, muss man auch nicht.
Man muss sogar die Zwiebeln nicht schälen.
Ja, vor allem also, dafür nicht. Wird ja hinterher abgeseiht.
Genau, wird abgeseiht und es gibt auch noch so ein bisschen so eine bräunliche Farbe, die ich bei einer Gemüsebrühe auch ganz schön
herrlich
finde.
Klar.
Durch die Zwiebelschale, ne?
Ja.
Allerdings eine Zwiebel schäle ich doch immer vorher, weil ich die nämlich klein hacke und ein bisschen Olivenöl auch ein bisschen glasig dünste.
Sehr schön. Und damit fängst du an.
Damit fange ich an.
Ja.
Ja. Und dann kommt das ganze kleingeschnittene Gemüse dann mit dazu. Mhm. Ich brate also das Gemüse auch in diesem Topf ein bisschen in Öl an. Und wenn das dann so ein bisschen Röstaromen angenommen hat, dann gieße ich das wirklich mit Wasser auf, pack ein paar Lorbeerblätter dazu, ein paar Pfefferkörner, Salz auch schon mal ein bisschen und lass das Ganze aufkochen und dann mit schrägen Deckel ja ungefähr, würde ich sagen, eine Stunde köcheln. Darf auch gerne länger. Also das gilt, ist so wie bei der Tomatensoße. Dann wird es eigentlich nur intensiver. Kann man auch 2 Stunden kochen lassen oder 3 Stunden kochen lassen. Ist überhaupt kein Problem. Und wenn das dann soweit ist, einfach die fertige Suppe durch ein Sieb abgießen. Wenn man möchte, Petersilie einstreuen, Salz und Pfeffer abschmecken, fertig. Das war's.
Ja, absolut herrlich.
Ja.
Und das Ganze, wenn du es noch heiß in Gläser abfüllst, hält sich auch eine ganze Weile.
Auf jeden Fall, hält sich eine ganze Weile, genau.
Ne? Ich meine, jetzt, wenn man so eine Frische macht, da wird man ja vielleicht nicht mehr als 2 Liter machen, außer man nimmt sich einen riesigen Topf.
Ja.
Dann reicht es für 2 Risotti, aber vielleicht auch nicht für mehr, weil man ja 1 Liter ungefähr braucht. Ne? Finde ich herrlich.
Ja.
Warum grinst du? Weil ich Risotti gesagt habe. Ja,
weil du Risotti gesagt hast, das erinnert mich an eine Situation. Ich glaube, es war in Koblenz. Da habe ich in einem Café Cappuccino bestellt. Und man kennt das ja schon, dass oftmals, wenn man Espresso bestellt und so weiter, dann sagt ein Kellner, 2 Espressi oder 2 Espressi.
Ja.
Während in Italien das ja kein Schwein kennt, weil man da ja nur 2 Kaffee bestellt. Ne?
Ja.
Da gibt es das ja gar nicht. Und der Kellner hat dann auch gesagt, 2 Cappuccini.
Mhm.
Und da war ich mir nicht ganz sicher, weil ich das erste Mal gehört habe, ob es überhaupt richtig ist. Die Mehrzahl kann sein, aber fand ich auf jeden Fall ungewöhnlich.
Ja, ich war ja gerade im Urlaub in Italien und kann bestätigen, das ist auf jeden Fall richtig. Und ehrlich gesagt, wenn ich das eben einstreuen darf, ich habe zum ersten Mal, wir waren in Kalabrien, also ganz im Süden, da wurde tatsächlich von Espresso gesprochen.
Mhm.
Ich kenne das auch sonst nur so, dass man in Italien Kaffee bestellt und man kriegt halt den kleinen, was bei uns Espresso heißt. Mhm. Ne?
Deswegen wird man ja auch in Norditalien, zum Beispiel in Mailand, wenn man als Tourist enttarnt wird, was mir natürlich auch passiert mit meinem blonden Haaren, auch immer gefragt, ob man einen amerikanischen Kaffee meint oder ein Espresso.
Kaffee Americano.
Genau. Natürlich. Weil damit man nicht enttäuscht ist, wenn man nur so ein ganz kleines Espresso-Tässchen bekommt.
Absolut. Aber in Kalabrien, also ganz im Süden, das ist die Stiefelspitze, hieß es tatsächlich Espresso, beziehungsweise Espresso Lungo, der lange Espresso. Und ich habe gedacht, bevor ich mal einen serviert bekam, Espresso Lungo sei also Espresso, der mit ordentlich Wasser aufgegossen wird. In Wirklichkeit ist es aber so, denn was da Espresso heißt, beinhaltet so wenig Wasser, also dass in diesem Tässchen, wie soll ich mal sagen, klein fingerhoch Flüssigkeit sich überhaupt nur befindet. Und Espresso Lungo war da schon das, was bei uns normalerweise in den italienischen Restaurants serviert wird, nämlich ein Espresso-Tässchen mit 2 Finger breit Flüssigkeit.
Okay.
Naja, okay, aber wir waren bei Gemüsebrühe.
Ja, gerade haben wir über frische Gemüsebrühe gesprochen.
Mhm.
Jetzt ist es so, ich finde, dass für ganz viele Gerichte, zumindest die ich mache, eine Gemüsebrühe erforderlich ist.
Total. Ne?
Gibt es ganz häufig. Und jetzt ist das so, wenn man einfach mal so unter der Woche abends kocht und man liest, man muss ein Risotto machen, man möchte ein Risotto machen oder was anderes, Gemüsebrühe. Natürlich schon so, irgendwie liegt schon nahe, man hat ja auch nicht so viel Zeit, vielleicht einfach eine gekörnte Gemüsebrühe zu nehmen, die man dazu tut. Man kann aber auch zu Hause sozusagen selbst eine Instant-Gemüsebrühe oder besser gesagt eine Gemüsewürzpaste vorbereiten. Und das finde ich super klasse, weil man eigentlich immer eine, ja beinahe, wenn man sie aufgießt mit Wasser, frische Gemüsebrühe zu Hause hat, eben ohne Geschmacksverstärker und so weiter. Aber was hast du für Probleme, wenn du so eine Instant-Brühe nimmst? Es sind ziemlich sicher, außer wenn sie aus dem Bioladen kommt, Geschmacksverstärker drin.
Ja, auf jeden Fall. Ekelhaft. Ich habe kürzlich im Supermarkt mal auf so eine Knorr-Instant-Gemüsebrühe geschaut. Mononatriumglutamat, Dinatriumglutamat, Palmöl.
Bäh. Da ist auch meist wenig Gemüse drin, sondern mehr Geschmacksverstärker. Jetzt nicht bei Bio, sondern im konventionellen.
Ja, natürlich, Supermarkt. Das ist ekelhaft. Das ist ein Kunstprodukt. Also das würde ich auch nie kaufen. Also da kann ich auch jedem nur von abraten. Das
dann eher im Glas, ist aber auch ganz schön teuer.
Schon, ja, ne? Genau. Das heißt, wenn gekörnt und instant, dann bitte aus dem Bioladen, da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen, zumindest nicht in puncto Geschmacksverstärkern. Ich selbst gebe gerne zu, ich habe auch immer eine Instant-Gemüsebrühe zu Hause aus dem Bioladen. Aber es hat auch eine Weile gedauert, bis ich da was gefunden habe, was mir schmeckt, weil qualitativ sind die auch nicht alle gleich. Also da muss man auch austarieren, was man mag.
Ja, man kann das aber auch wirklich gut selbst machen und Genau, das will ich mal erklären, wie man das macht. Das ist eine Gemüsewürzpaste, die man in Gläser abfüllt und dann auch eigentlich ein ganzes Jahr zu Hause hält sich das. Und das machen wir folgendermaßen. Man nimmt ähnliches Gemüse wie für eine frische Gemüsebrühe. Also was wir gerade oben gesagt haben, Möhren, Zwiebeln, Sellerie, Lauch und so weiter. Mhm. Ne? Oder auch Blumenkohl und so. Man sollte nur darauf achten, dass man auf Gemüse verzichtet, was sehr viel Wasser enthält, wie zum Beispiel Tomaten, weil wir haben ja keine Konservierungsstoffe dabei und dann kann es schon mal schnell schimmeln, wenn wir viel Wasser, also viel Flüssigkeit dabei haben. Also eher so trockene Gemüsesorten.
Genau, ne? Denn das Ganze kommt, das wirst du ja gleich sagen, wahrscheinlich in den Ofen, wo die Flüssigkeit rausgezogen wird aus den Gemüse.
Nicht bei meinem Rezept.
Oh, interessant. Ich kenne das so, aber erzähl.
Genau, also tatsächlich, das kommt vollkommen ohne Kochen aus. Also wir nehmen dieses Gemüse, achten darauf, dass wir kein Gemüse dabei haben mit viel Flüssigkeit, wegen Schimmelgefahr und zerkleinern das grob. Und jetzt brauche ich meinen natürlichen Konservierungsstoff, Salz.
Eine Frage nur ganz kurz. Gerne. Was heißt grob zerkleinern bei dir? Einfach nur in Stückchen schneiden oder wirklich in Mixer?
Ja, wir müssen es nachher pürieren mit dem Pürierstab. Aber aufgrund dieser Technik, dass wir das jetzt mit diesem natürlichen Konservierungsstoff Salz einsalzen, wird das auch so ein bisschen weicher. Also ich weiß nicht, 1-2 Zentimeter Stücke oder sowas.
Genau,
aber nicht so kleine Hacken oder sowas.
Ja, ja, okay, verstehe.
Genau, ja. Also wir haben das Gemüse so zerkleinert und packen jetzt das Gemüse in eine Schüssel und Salz dazu. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Salz? Und man kann das ganz einfach mit einer Rechnung machen. Wir wiegen das Gemüse, was wir klein geschnitten haben, und pro 100 Gramm Gemüse gibt man 12 Gramm Salz dazu.
Verstehe.
Das ist relativ viel Salz, aber das merkt man nachher so gar nicht. Wenn man dann einen Teelöffel oder zwei Teelöffel für eine Gemüsebrühe nimmt, dann ist die einfach schon gesalzt, muss kein weiteres Salz dazu.
Das heißt, man muss, Entschuldigung, das heißt, wenn man später, wenn alles fertig ist, eine Gemüsebrühe herstellen will für ein Essen, was man gerade kocht, nimmt man 1-2 Teelöffel deiner Würzpaste und löst sie in 1 Liter Wasser auf. Und damit hat man natürlich auch auf keinen Fall zu viel Salz.
Genau. Ne? Mhm. So, also man hat diese Schüssel, Gemüse drin, salzt das ein, man wiegt das pro 100 Gramm, 12 Gramm Salz und lässt das so ein bisschen stehen. Ich massiere das auch manchmal so ein bisschen in das Gemüse ein mit den Händen. Und dann wird man so nach 15 Minuten, 20 Minuten, wird man sehen, dass aus dem Gemüse auch ein bisschen Wasser austritt. Auch so ein bisschen weicher geworden ist an der Oberfläche.
Natürlich.
Das ist genau der richtige Zeitpunkt, dieses Gemüse jetzt mit dem Pürierstab zu einem feinen Brei zu machen.
Zwischenfrage eben, gießt du das Wasser, was sich abgesetzt hat, ab oder lässt du es drin
beim Pürieren? Okay. Lass ich drin. Mhm. Das genau brauche ich nämlich, um diese breiige Konsistenz zu bekommen, diese Pastenkonsistenz. Ne? Also es wird mit dem Pürierstab zu einem feinen Brei verarbeitet und dann heißt es einfach nur noch, diese Würzpaste in saubere Einmach- oder Schraubgläser zu füllen. Ich habe meistens Schraubgläser, das mache ich so, ehrlich gesagt, ich packe die Schraubgläser in die Spülmaschine rein, weil wir haben ja hier ein ganz gutes Timing, wir wissen, Gemüse schneiden, salzen, 15 Minuten später wird das Ganze püriert und dann habe ich vorher die Spülmaschine so eingestellt, dass die bei der höchsten Temperatur die Gläser alle fertig sind, die hole ich ganz heiß aus der Spülmaschine raus, packe die Würzpaste da rein, ziemlich voll machen, zuschließen, nochmal für 10, 15 Minuten auf den Kopf rum hinstellen. Und das war's. Und das Ganze hält sich wirklich im Kühlschrank bis zu einem Jahr. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das wirklich im Kühlschrank gelagert, wie es im Regal geht. Und wann immer man jetzt an die Situation kommt, dass man wieder eine Gemüsebrühe braucht, muss man einfach nur noch von der Würzpaste ein bisschen was im heißen Wasser auflösen.
Finde ich total geil. Habe ich auch noch nie gehört. Ich kenne tatsächlich diese Methode, nur um das mal eben zu ergänzen, gekörnte Brühe selber zu machen, indem man einfach Gemüse grob klein schneidet und dann auf ein oder mehreren Blechen im Ofen wirklich für einen langen Zeitraum, 7-8 Stunden, bei niedriger Temperatur, 80 Grad, 100 Grad, langsam eintrocknet, immer mehr Flüssigkeit rausreduziert. Und dann, wenn es dann später aus dem Ofen kommt, muss man es nämlich nur noch in einen Mixer tun. Und wenn man es dann püriert, dann kriegt man tatsächlich eine Konsistenz, die mit gekaufter, gekörnter Brühe durchaus vergleichbar ist. Das heißt, und auch die Benutzung ist natürlich gleich hinterher. Das heißt, wenn man Gemüsebrühe braucht für ein Rezept, nimmt man 1, 2, 3, 4 Teelöffel von seiner selbstgemachten gekörnten Brühe, gießt die mit einer entsprechenden Menge Wasser auf und hat eine wunderbare Gemüsebrühe.
Ja, das, was du jetzt erzählst, ist tatsächlich auch das Hausrezept für gekörnte Brühe, um eine gekörnte Brühe zu machen. Das kenne ich auch. Ne? Ich habe das auch schon mal gemacht, so wie du es gerade beschrieben hast.
Ja.
Nur, ich finde, musst du einfach mal ausprobieren, dass diese Würzpaste ohne die Energie für den Backofen genutzt oder verbraucht zu haben, genauso lecker ist. musst du mal probieren.
Ja, ehrlich gesagt, das klingt für mich auch fantastisch. Also ich würde sogar denken, dass deine Methode die viel, viel, viel bessere ist, weil das Gemüse ja erstens viel weniger behandelt wird als bei dieser langen Reduktion im Ofen. Und zweitens ergibt sich eigentlich daraus, geht es viel, viel schneller. Viertelstunde, 20 Minuten ist dein Ding fertig. Also das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Total geil.
Genau, ich muss jetzt wirklich sagen, mein Rezept, das ist auch relativ bekannt. Das gibt es auch im Internet tausendfach.
Ja, aber mir war es jetzt nicht bekannt und ich finde das einfach toll, das mal auszuprobieren. Wir haben uns ja auch im Vorfeld wirklich nicht drüber unterhalten. Ja. Also können wir wirklich sagen, ich lerne das gerade von dir und ich finde das total geil.
Ja, und es ist auch ein super schönes Geschenk, finde ich, für Leute, wenn man es schön aufmacht.
Ja, witzig.
Kann man wirklich mitbringen. Ja. Und ich habe das auch bei mir im Büro und manchmal so in der Winterzeit, wenn man dann so eine Art Zwischenhunger bekommt.
Da isst man einfach mal einen Löffel davon.
Ja, das nicht, aber das ist dann schon sehr salzig. Das ist wie ob das gekörnte Brühe ist. Ja. Ne? Aber dann einfach so in der Tasse als wie sagt man nochmal, Bouillon oder sowas?
Ja, Bouillon.
Genau. Bouillon. Finde ich gut.
Coole Idee. Genau. Eine Sache könnte man noch ergänzen, weil du auch gerade die Energie für den Ofen angesprochen hast. Nachhaltigkeit in der Küche ist wichtig. Sowohl für dein erstes Rezept, also im heißen Wasser gegartes Gemüse für die Gemüsebrühe, beziehungsweise das zweite. Man kann natürlich auch Gemüsereste verwenden. Mhm. Oft verbraucht man ja beim Kochen dann doch nicht alles. Man hat irgendwie ein klein bisschen was über. Hat man auch ein, zwei Möhren im Kühlschrank, die dann so langsam anfangen einzuschrumpeln oder ein bisschen weich zu werden oder liegen noch zwei Radieschen irgendwo rum. Das kann ja alles rein.
Ja.
Oder auch Sachen, die man eigentlich sonst direkt wegschmeißt oder abmacht vorm Kochen.
Ja.
Sowas wie Zwiebelschalen und ähnliches. Alles mit rein.
Ja, hast du vollkommen recht. Das ist nochmal ein guter Hinweis von dir.
Ja.
Aber das war jetzt die Hinführung zu dem ersten der beiden Rezepte. Und das erste ist ein Rezept mit Fleisch.
Mhm.
Das ist mit Kassler.
Kürbiseintopf mit Kassler. So steht es hier vor mir auf dem Plan für unser Buffet.
Kassler, sagt dir das was?
Also ich muss dir sagen, du sprichst jetzt mit jemandem, der seit 25 Jahren kein Fleisch mehr gegessen hat. Den Namen kenne ich natürlich, aber ansonsten sagt es mir nichts.
Was ich schon mal finde, ist der Begriff Kassler. Das klingt für mich total nach früher. Also nach Elternhaus, Oma und Opa.
Natürlich.
Ich finde, das klingt nicht nach Wellness-Food oder Food-Porn oder moderner Küche.
Ja, absolut.
Kassler.
Nicht. Natürlich nicht.
Obwohl ich gehört habe, dass Kassler jetzt auch schon in der Hochküche in Champagner gedünstet wird.
Ja, natürlich. So. Außerdem gibt es ja auch schon wieder diese Rückbesinnung und den Retro-Trend. Ne?
Ja.
Da ist ja schon wieder cool, wenn irgendwas Kassler heißt.
Genau.
Und hip.
Also Kassler ist ein gepökeltes und leicht geräuchertes Schweinefleisch.
Okay. Und kommt es aus Kassel?
Kommt nicht aus Kassel. Das ist nachgewiesen. Es kommt aus Berlin. Es ist eine Berliner Spezialität. In der Nähe des Potsdamer Platzes, da gab es nämlich eine Metzgerei.
Hm.
Und der Metzger, der hieß Kasseler. Aber mit C, nicht mit K.
Hm.
Und der hatte den Einfall, das Fleisch vor dem üblichen Räuchern noch leicht mit Lake zu pökeln. Also mit Salzwasser.
Hm.
Ne? Und das gab einen ganz neuen Geschmack. Es war auch haltbar und preiswert und beliebt. Also schon im 19. Jahrhundert beliebt in Berlin. Und da gab es auch so große Warenhäuser wie Wertheim oder Hertie. Und die haben das auch aufgenommen, haben auch Inserate in den Zeitungen gehabt. Und in den 20er Jahren wurde das noch so korrekt als Kasseler bezeichnet, mit C.
Ah, und das E ist irgendwann das etymologisch verschwunden.
Ach, mit C, das meinst du? Das E auch,
ja.
Genau, da hast du recht.
Mhm.
Und von dem noch so feinen C ist dann das härtere K geworden. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dann hieß es einfach Kassler. Und auf den Berliner Speisekarten wurde Kassler ganz häufig mit Sauerkohl angeboten, also ging schon so ein bisschen diese Eintopfrichtung. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil für das erste Rezept heute. Also wir haben Kürbis und welchen Kürbis nehme ich dazu? Hokkaido oder Hokkaido, den brauchen wir dazu, ne? Weil das ist ein Kürbis, den man ja, das weißt du, sehr gut mit Schale essen kann.
Absolut.
Ich weiß gar nicht, ist es sowieso mit Schale essen kann oder ist er sogar besser mit Schale, weil viele Geschmacksstoffe noch in der Schale sind? Weißt du das?
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten.
Mhm.
Ich mache ihn immer mit Schale, einmal abwaschen, fertig.
Ja.
Sieht auch schöner aus, finde ich.
Finde ich
also
auch.
Je nachdem, wie Kürbis angerichtet wird, auf den Teller legt. Viele Leute kennen ja so Backkürbis oder Kürbis aus dem Ofen, wenn der also in Schiffchen geschnitten wird. Und dann ist das einfach schön, wenn außen noch die Schale drauf ist, weil man dann einen anderen Farbverlauf aus dem Teller hat.
Ja, finde ich auch. Geht mir genauso. Wir brauchen also ein Hokkaido. Und wir brauchen ein bisschen getrocknetes Thymian dafür, ein paar Zwiebeln. Wir brauchen das Kasslerfleisch. 500 Gramm, alle Einzelheiten gibt es sowieso noch beim Rezept in den Shownotes. Lorbeerblätter, Öl, Chiliflocken sind ganz wichtig dafür. Gemüsebrühe habe ich ja gerade erläutert, wie ich die machen würde. Entweder eine frische machen oder eine Instantbrühe, die ich selbst gemacht habe, also diese Würzpaste.
Ja.
Bisschen Salz und Pfeffer, das war's. Und wie geht's? Also ich würde erstmal das Kassler in Stücke schneiden, ungefähr 1 Zentimeter. Und diese Stücke in Öl anbraten. Weil ich will auch hier, müsste ich gar nicht machen, das Fleisch ist ja eigentlich fertig, aber ich will auch hier unbedingt wieder die Röstaromen haben. Wenn das fertig ist, so ein bisschen braun geworden ist, zur Seite stellen. Kürbis abwaschen, abtrocknen. Schälen müssen wir den ja nicht. Dann Kürbis halbieren, Kerne entfernen und dann muss man diesen Kürbis jetzt ja noch in Stücke schneiden. Die könnten für mich so ungefähr die doppelte Größe der Kasslerstücke haben, also rund so 2 Zentimeter. Hm. Und das ist gar nicht so einfach, finde ich, beim Hokkaido-Kürbis. Der ist nämlich ganz schön widerständig, hat ganz schön Widerstand gegen ein Messer.
Wenn er roh ist, absolut.
Ne? Absolut. Also das Messer gleitet ganz gut rein, aber dann so das Ding zu schneiden, da braucht man schon ein bisschen Kraft. Ich empfehle daher, wenn man den Kürbis hat, irgendwo an der Unterseite so ein Stück abzuschneiden, dass er schon mal ganz gut auf der Tischplatte sitzt oder auf dem Brettchen sitzt. Und dann möchte ich ihn, wie gesagt, halbieren, Kerne raus, gerade schon gesagt. Dann nochmal wahrscheinlich die beiden Hälften halbieren und dann das Ganze in so Stücke schneiden, so würfelartig.
Ja, genau. So ähnlich mache ich es auch immer. Genau. Also ich schneide den immer in Schiffchen tatsächlich und die Schiffchen kannst du dann prima würfeln, fertig.
Ja, genau. Dann brauchen wir noch Zwiebeln pellen und auch fein würfeln. Und dann müssen wir Öl in den Topf erhitzen. Am besten schon einen Topf nehmen, der groß genug ist, damit dieser Eintopf auch noch drin Platz hat.
Klar.
Ne? Zwiebeln kurz glasieren, Kürbis, Lorbeer, Thymian, Chili dazugeben und alles ungefähr so 3 Minuten anbraten. Ne? Dann die Gemüsebrühe aufschütten und alles zusammen aufkochen lassen. Dann packe ich das Kassler hinzu und das Ganze also bei kleiner Flamme circa 20 Minuten. Mhm. Dann ist der Eintopf fertig. Muss nur noch mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt werden und kann, wenn man das möchte, auch noch mit ein bisschen Essig abgeschmeckt werden.
Ja. Das so. Kann ich mir gut vorstellen.
Und auf dem Tisch in der Schale darf auch noch gerne wie in der Kürbissuppe auch noch ein bisschen Schmand mit rein. Ne? Brauche ich aber gar nicht unbedingt. Was ich an dem Rezept gut finde ist, irgendwann kommt ja auch wieder die Zeit, wo es ein bisschen kälter wird. Und das ist mit dem Chili und so, ist es so ein richtiger, herzhafter, auch ein bisschen scharfer Eintopf, der einem auch so ein bisschen den Schweiß auf die Stirn bringt,
absolut,
wenn man den isst.
Absolut,
ne?
Das sind die ganzen schönen und Gewürze, die man dann,
genau,
wenn es in Richtung Winter geht und kalte Jahreszeit, gerne verwendet. Ingwer, wird einem ja auch so irre warm von und so, klar.
Ja, ne? Also finde ich super. Was man noch machen kann, weil wir jetzt einen Eintopf haben, wo wirklich nur Kassler drin ist und Kürbis drin ist, wenn man das noch ein bisschen strecken will, passt auch super dazu, gekochte Kartoffelwürfel und eigentlich auch fast jegliches Gemüse, was man noch hat. Du wirst in den Shownotes sehen, dass das Rezept, was ich fotografiert habe, auch, da waren auch noch Erbsen und Bohnen mit drin, weil die hatte ich einfach noch im Froster gehabt und dachte mir, okay, die kann ich jetzt mal wieder verbrauchen, habe ich einfach mit da reingegeben.
Ja klar, richtig so. Absolut.
Wirklich aufgebraucht.
Ja.
Genau. Also das ist so ein Rezept, das schmeckt mir wirklich gut. Ich habe auch noch den Eigengeschmack dieses Hokkaido-Kürbisses drin, diese Stücke. Und es harmoniert für mich unglaublich gut mit dem angebratenen Kassler. Also das hat mir total gut geschmeckt und habe ich jetzt tatsächlich in den wenigen Wochen, wo die Kürbissaison, seit die Kürbissaison jetzt gestartet ist, schon 2-mal gemacht.
Ja, klingt für mich fantastisch. Wirklich toll. Eintöpfe, wie gesagt, sind in der kalten Jahreszeit sowieso angesagt und herrliches Ding.
Du hast, glaube ich, auch einen Eintopf, oder?
Ich habe jetzt nicht mitgebracht für den Podcast, aber es gibt zumindest einen Kürbiseintopf, den es bei uns einigermaßen regelmäßig gibt. Den habe ich mir auch nicht selber ausgedacht, sondern das Rezept habe ich irgendwann mal gefunden auf eatthis.org, eat-this.org. Das ist ein schöner Foodblog mit einem riesen Rezeptteil und die machen einen Eintopf mit auch Hokkaido-Kürbis und im Ofen gerösteten Kichererbsen, die sie als Topping über diesen Eintopf streuen. Das ist was ganz Fantastisches und war mir so vorher als kleiner Trick auch noch nicht bekannt. Also es werden einfach die Kichererbsen mit einer Marinade aus Olivenöl, Salz, Paprika, Kreuzkümmel geschwenkt und kommen dann auf ein Backblech und werden im Ofen geröstet.
Mhm.
Und dadurch reduzieren sie in der Größe ein und werden so richtig kross und man hat so ein Mundgefühl, so ein bisschen wie Croutons vielleicht.
Ja.
Ne? Und während die im Ofen rösten, wird der Eintopf zubereitet. Ein Unterschied zu dem, was du zum Beispiel gerade gesagt hast, ist, dass der Kürbis hier zwar auch in Würfel geschnitten wird, aber im Gegensatz zu deinem Rezept auch im Ofen gebacken wird und durch das Backen im Ofen und auf einem heißen Blech eben schöne Röstaromen annimmt. Und über den fertigen Eintopf werden dann die gerösteten Kichererbsen gegeben, wie gesagt. Und dann hast du als Gegenspiel zu dem doch weichen gebackenen Kürbis in dem Eintopf diese krossen Kichererbsen, die im Mund noch ordentlich knack machen. Also das macht Spaß.
Und da ist jetzt eher wenig Flüssigkeit dabei, glaube ich, oder?
Nee.
Weil mein Eintopf jetzt gerade war wirklich schon sehr suppig, muss ich sagen. Weißt du?
Ja.
Also man könnte auch Suppe sagen, ist irgendwo so dazwischen, je nachdem, wie viel man halt noch reinpackt.
Ja, nee, das ist bei meinem aber nicht so. Also klar, kommt auch ein Dreiviertel Liter Gemüsebrühe dran, glaube ich, für 4 Portionen. Aber dass das hinterher eine Suppe ist, das kann ich wirklich nicht sagen. Also das reduziert schön ein und ist dann ein cremiger Eintopf.
Ja, schön.
Am Anfang werden einfach Zwiebelwürfelchen und Knoblauch in ein bisschen Öl angeschwitzt. Dann kommen ein paar Gewürze dazu. Übrigens unter anderem Harissa, also diese nordafrikanische Chili-Würzpaste.
Mhm.
Und dann wird das Ganze mit der Gemüsebrühe aufgegossen, ein bisschen eingeköchelt und später kommt dann der im Ofen gebackene Kürbis, Kichererbsen und so weiter dazu. Also es wird ein richtig cremiger Eintopf. Das Rezept oder den Link zu dem Rezept ist ja nicht unsers, also den Link zu dem Rezept packe ich in die Shownotes.
Okay.
Cool. Dann haben wir also aktuell auf unserem Kürbisbuffet stehen einen Kürbiseintopf mit Kassler. Wer Lust hat, auf der Internetseite vorbeizugucken, auf diesem Foodblog, vielleicht auch diesen veganen Kürbiseintopf mit krossen Kichererbsen.
Mhm.
Und ich würde direkt noch dazustellen, wunderbare selbstgemachte Gemüsebrühe. So fangen wir an mit unserem
Gläschen-Würzpaste stellen wir noch dazu.
Gläschen-Würzpaste stellen wir auch noch hin, machen ein kleines Schleifchen drum, denn du hast ja gesagt, lässt sich auch wunderbar verschenken.
Finde ich
auch eine gute Idee. Ich finde sowieso, dass selbstgemachte Geschenke, die auch noch was enthalten, was man verbrauchen kann, eigentlich die besten Geschenke sind.
Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche.
Bevor wir jetzt zu dem nächsten kommen, was wir auf unserem Kürbisbuffet anrichten, haben wir ja schon ganz am Anfang versprochen, dass es auch noch ein bisschen was zu lernen gibt. Und um was zu lernen, war ich vor 3 Tagen zu Gast bei Günther Herzkamp. Günther Herzkamp ist Bioland-Gemüsebauer in Havixbeck im Münsterland. Und er ist tatsächlich der Gemüsebauer, bei dem ich zum Beispiel auch immer mein ganzes Gemüse einkaufe, denn das ist nur 1,5 Kilometer Luftlinie hier von mir entfernt. Und ich habe ein längeres Interview mit ihm geführt zum Thema Herbst, saisonale Küche und so weiter, denn das können wir hier schon mal anteasern, wird das Thema unserer nächsten Podcast-Episode sein.
Genau.
Saisonale Küche Herbst. Aber wir haben uns eben auch in diesem Interview unterhalten, speziell über Kürbisse. Und das Ganze mal aus Sicht von jemandem, der die Dinger tatsächlich anbauen muss. Und das ist sehr interessant und da gibt es einige Aspekte, über die wir uns auch gleich nochmal unterhalten können.
Ja. Lass mich doch mal ganz kurz was zu dem Bauern sagen, wo du das kaufst.
Ja.
Das ist schon was Besonderes, weil du kaufst dein Gemüse jetzt auch nicht unbedingt auf dem Markt oder im Supermarkt ein, sondern du fährst direkt zu einem Bauern und kaufst es dort.
Genau, du kaufst direkt beim Erzeuger.
Genau.
Das heißt, das Gemüse hat wirklich nur einen Weg von seinen Feldern, Beeten oder den Gewächshäusern bis hin zum Hofladen hinter sich und weiter wirklich noch nicht.
Und ich finde, das spürt man auch, wenn man dort einkauft.
Absolut. Ja. Die Sachen sind frisch und die werden ja auch tatsächlich für den Verkauf, der verkauft ja auch nur an 3 Tagen die Woche, die werden für den Verkauf geerntet.
Also ich finde dieses Thema, wo bekomme ich meine Lebensmittel her, sowieso super spannend und wir sollten echt mal überlegen, ob wir das nochmal irgendwie in der Folge thematisieren.
Ja, das machen wir auch.
Weil ich versuche auch zum Beispiel so wenig wie möglich tatsächlich im Supermarkt einzukaufen. Ich war auch schon bei deinem Gemüsehändler, finde den auch super. Für mich jetzt ein bisschen weit weg. Da habe ich für ein anderes System entschieden.
Du meinst Günther Herzkamp, also den Bauern, über den wir jetzt gerade sprechen und von dem wir auch gleich das Interview hören.
Genau, wenn wir das Interview hören. Ich mache das ein bisschen anders, müssen wir nochmal drüber sprechen, über so eine solidarische Landwirtschaft.
Ja.
Aber es ist auch ein ähnliches Prinzip, also direkt vom
direkt
Bauern.
Direkt vom Erzeuger, genau. Das hat was damit zu tun, dass du in Münster direkt in der Stadt wohnst und ich wohne etwas außerhalb von Münster auf dem Land.
Genau. Und ich finde das Thema wirklich wahnsinnig spannend. Wo kauft man ein? Wo bekommt man seine Lebensmittel her? Und da hätte ich echt total Bock, nochmal eine Folge drüber
das
zu machen.
Das machen wir auch. Das finde ich auch ein super Thema, ist ja auch total wichtig.
Genau. Und ich finde den Bauern, den du da interviewt hast, auch total klasse. Wir hatten mal eine Geschichte gehabt, wo wir wissen wollten, was er für Hühner hat auf dem Hof. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern.
Und du hattest mir erzählt, ja, der hat ganz alte Sorten und so weiter.
Ja, weil er mir das ausführlich erklärt hat, als ich mal bei ihm war.
Und dann waren wir da zusammen.
Ja, genau. Ja.
Und du fragst ihn auch, mein Kollege interessiert sich jetzt hier auch für die Hühner und die alten Sorten. Was sind das denn für welche? Und da hat er nur so geguckt und gesagt, ja, Hühner.
Ja, das weiß ich auch noch. Und ich war ganz enttäuscht, weil er mir natürlich die ausführliche Geschichte ein paar Tage vorher erzählt hatte, was das also für, ich glaube, alte britische Rassen sind oder sowas. Ja. Aber an dem Tag hat er, glaube ich, nicht so viel Zeit gehabt. Naja, egal. Aber als ich dann vor 3 Tagen bei ihm war, da hat er sich sehr viel Zeit genommen. Und da habe ich mit ihm, wie gesagt, ein längeres Interview geführt. Aber wir hören jetzt einen Ausschnitt daraus, wo es um Kürbisse geht.
Ich freue mich drauf.
Ein ganz typisches Zeichen dafür, dass es Herbst ist, finde ich immer, dass wenn ich zu Ihnen komme, irgendwann liegen diese leuchtenden, orangefarbenen Hokkaido-Kürbisse draußen vorm Haus. Wann sind die reif und wie lang können die geerntet werden?
Ja, die fangen so meistens so Mitte September oder Anfang September, je nach Aussaat, fängt man da an ernten. Die ersten und wenn die Pflanzen dann kriegen grundsätzlich im Herbst, kriegen die dann Mehltau irgendwann, wenn die älter werden, die Pflanzen, und dann bauen die Pflanzen, so, also die Blätter bauen dann ab und dann werden sie komplett eingelagert. Ne? Das ist dann meistens so Anfang Oktober.
Ja, okay. Das heißt, das, was wir jetzt in den Auslagen finden, ist tatsächlich alles
gelagert. Ist alles schon gelagerter.
Ja. Können Sie sagen, wie viel Hokkaido-Kürbisse Sie so haben? Also eine Zahl?
Oh.
Sind das 500 oder sind das 100 oder 1000?
Ja, Moment, in eine Kiste, da passen so 8 Stück drin.
Okay.
Und wir haben jetzt 250 Kisten sowas eingelagert.
Okay, also 2000 Hokkaido-Kürbisse ungefähr.
Ja, so weit okay. Vielleicht.
Das heißt, wenn wir jetzt mal weiterrechnen, wie viel werden in einer Woche verkauft?
Ach, ist auch unterschiedlich. Wir verkaufen das ja gewichtsweise.
Ja.
Meistens so 100 bis 150 Kilo, so um den Dreh.
Wie viel wiegt so ein Kürbis? Etwas über ein Kilo im Durchschnitt?
Ja, so 1,2 Kilo, so weit im Durchschnitt vielleicht.
Ja, okay. Das heißt, wir wären bei 100 bis 120 Kürbissen vielleicht.
Mhm.
Die halten dann, bis ich schlecht in Mathe, noch 16 Wochen dann insgesamt, ne? Bis Ende Januar.
Ja, so also normal, wir haben immer so Februar, so dann ist so ziemlich, also die Verkaufsmenge jetzt von Oktober, da verkauft man diese Menge. Nachher, jede Woche wird es weniger. Ne? Nachher, so im Februar, da, wenn man da noch 30 Kilo verkauft oder so, dann ist schon gut. Ne?
Das hat damit zu tun, dass die Leute am Anfang ganz jeck auf Kürbisse sind und dass das Interesse nachlässt.
Ja, auch mit Halloween und so, da die Zeit, dann wird alles Kürbisse gehen. Und Suppe gekocht.
Halloween ist ein gutes Stichwort. Der Hokkaido-Kürbis ist ja eigentlich gar kein typischer Halloween-Kürbis.
Nö.
Das ist aber der, den Sie hier, glaube ich, ausschließlich anbauen, ne?
Und Butternut.
Ja. Butternut auch?
Ja.
Ah, tatsächlich. Okay. Warum diese beiden Sorten? Also warum keine anderen?
Weil die Nachfrage da am größten ist bei diesen beiden.
Ja.
Wir haben schon ein paar andere Kürbisse ausprobiert. Einmal gelber Zentner. Das sind richtig große Kürbisse, die man dann nicht stückweise verkauft, muss man dann vierteln oder kleinschneiden auf jeden Fall.
Ja.
Und der erste Kunde, der kauft da so ein Viertel davon und dann liegt der Rest, der liegt dann da und der wird nicht so gerne gekauft. Mit Schnittstelle angeschnittene, dann meistens wird der Rest dann weggeschmissen.
Ja.
Und das nervt dann so ein bisschen.
Verstehe. Kleine Laienfrage noch von mir. Ich sehe im Moment auch, wenn ich über Land fahre, überall Zierkürbisse rumliegen. Da steht ja auch immer große Schilder dran, nicht zum Verzehr geeignet. Nee. Was ist da der Unterschied? Also warum kann man die nicht essen? Wie unterscheiden die sich?
Kürbisgewächse sind eigentlich, also von ganz früher, irgendwie so die Urform, sind giftig. Da ist, wie das Gift jetzt heißt, irgendwie Cucurbita, ich weiß nicht genau, irgendwie so ein Gift ist da drin, was züchterisch rausgezüchtet worden ist. Und bei Zierkürbisse bestand ja gar nicht der Sinn, das Gift da rauszuzüchten unbedingt. Ne?
Ja, verstehe.
Da war halt das Optische das Ziel. Ne? Deshalb war ja vor 2 Jahren oder wann das war, mit Zucchini. Zucchini ist ja auch ein Kürbisgewächs.
Mhm.
Da hatte jemand Zucchini im Laden eingekauft oder so. Und oft sind Zucchini F1-Hybriden. Und wenn man da das Saatgut von dieser Zucchini, das Saatgut rauspult und das nächstes Jahr wieder einpflanzt, dann kriegt man nicht mehr die gleiche Sorte, wie man eigentlich die Zucchini, die gekauft worden ist.
Ja.
Also F1-Hybriden kann man so nicht einfach, man muss eigentlich den reinen Vater, den reinen Mutter und die dann immer miteinander kreuzen. Aber wenn man diese Kreuzung miteinander vermehrt, dann kann passieren, dass man eine Rückzüchtung sozusagen betreibt. Und ja, da hatte das wohl über mehrere Jahre immer den eigenen Samen wieder ausgesät, eine Rückzüchtung produziert und die Zucchini waren zum Schluss auch bitter gewesen. Man merkt das dann oft mal, dieses Gift, das wird dann bitter. Dachte aber auch, nee, ich habe die selber, das ist okay, ne? Und ist, meine ich, da sogar dran gestorben oder so.
Himmels Willen, okay.
Ich meine, dass das damals in der Zeitung stand. Auf jeden Fall, dass das...
Das ist ja interessant. Also das war mir wirklich gar nicht bekannt.
Doch.
Okay. Ja, dann schließen wir das Thema Kürbisse an dieser Stelle erstmal ab. Tausend Dank.
Ja, Billy.
Mein
steckt
Gott.
Einiges drin.
Tod durch Kürbisse, wirklich. Das hat
ne? Ja, tot durch Zucchini.
Ja, ja, Kürbisgewächs aber, haben wir auch gerade
genau,
gelernt.
Zucchini, ne? Ist ein Kürbisgewächs, die ja. Auf unserem Kürbisbuffet, was wir heute erstellen, natürlich erstmal völlig fehlt. Wir beschäftigen uns tatsächlich nur mit dem orangefarbenen Kürbis.
Ja, mit den klassischen Kürbissen.
Mit den klassischen Kürbissen natürlich. Aber tot durch Zucchini ist schon der Hammer, ne? Mhm. Also ich kannte die Geschichte tatsächlich nicht, aber natürlich sofort, als ich nach Hause gekommen bin von dem Interview, habe ich es nachrecherchiert. Mhm. Und wenn man bei Google eingibt, tot durch Zucchini, da kommen sofort 1000 Artikel. Also dieser Fall, den er da schildert, ist wirklich bekannt. Ich habe es gefunden auf Spiegel Online, mhm. Stern Online, FAZ, Welt.de. Also bei den ganzen Großen, sie hatten es alle. Waren auch alles die gleichen Agenturmeldungen. Ne? Ich habe das hier einmal mitgebracht und würde das tatsächlich mal eben vorlesen, weil ich finde das ganz interessant. Ne? Selbstgezüchtete Zucchini tötet Gärtner. Ist ein Artikel von 19.08.2015. Also da war das. Es soll besonders gesund sein, das Gemüse aus dem eigenen Garten. Doch das ist nicht immer der Fall. Für einen Senior aus Heidenheim hatte eine selbstgezogene Zucchini nun sogar tödliche Folgen. Der Mann sei mit seiner Frau vor 2 Wochen mit Anzeichen einer Magen-Darm-Infektion aufgenommen worden. Dann sind wir über Zucchini gestolpert. Der Mann hat berichtet, es hat furchtbar bitter geschmeckt und er hat es trotzdem gegessen. Wenn Zucchini, Gurken und Kürbissuppe bitter schmecken, ist Vorsicht geboten, warnt das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart. Das Gemüse könnte dann die giftige Substanz Cucurbitacin enthalten. Der Bitterstoff ist aus Kürbisgewächsen wie Gurken und Zucchini eigentlich herausgezüchtet worden. Das ist auch das, was er gerade in dem Interview anspricht.
Genau.
In Einzelfällen können sie durch Rückmutationen und Rückkreuzungen das Gift aber enthalten. Dann löst das Gift die Schleimhaut im Magen-Darm-Bereich auf. Das Hauptrisiko liegt im Gärtnerbereich, wenn die Gärtner mit eigenen Samen jedes Jahr wieder Zucchini hochziehen, sagt Pfeuffer. Der Stoff gehe auch beim Kochen nicht kaputt, sagt Roth. Ihren Angaben zufolge kann auch die langanhaltende Hitze die Ursache sein. Manche Pflanzen, die in Stress geraten, produzieren Gifte, vermutet die Expertin.
Also da wäre ich nie im Leben drauf gekommen.
Nie im Leben drauf gekommen.
Dass man sich durch selbst angebautes Gemüse, dass man da sogar krank von werden kann oder wie in dem Fall sogar von sterben kann. Hammer.
Im Gegenteil, der Typ hat ja eigentlich das gemacht, wie es das Optimum ist, nämlich Zucchini gezogen, aus den Zucchini, die er gezogen hat, wieder den Samen hergenommen, damit neue Früchte gezüchtet und so weiter.
Ja, ja.
Und in diesem Fall ist es ja sogar so, dass diese Zucchini-Hybriden nicht etwa irgendwelche Hybride sind, die aus irgendeiner EU-Verordnung kommen. Damit werden ja viele Bauern malträtiert, dass sie nur noch ganz bestimmte Hybridsamen verwenden dürfen, die sich nicht mehr vermehren lassen.
Mhm.
Sondern das scheint ja wirklich eine alte Samensorte gewesen zu sein, die schon vor längerer Zeit gezüchtet wurde.
Ja.
Na, aber tatsächlich kann man wohl, wie in diesem Fall, einfach durch immer wieder Verwenden der Samen das Ding zurückzüchten.
Ja.
Finde ich den Hammer.
Genau, also mich hat das natürlich auch total überrascht. Ich weiß jetzt auch nicht, habe gerade gehört, der Mann war 79, weiß auch nicht, in welcher Konstitution er jetzt war, ob das jetzt wirklich immer so giftig dann schon ist, dass man davon stirbt. Hast du da was rausgelesen irgendwo, ob das schon öfters mal vorkam? Oder?
Nee, das Einzige, was ich noch rausgefunden habe, ist, wenn man den Wikipedia-Artikel zu Kürbissen durchliest oder zu Kürbisgewächsen, dann ist auch davon die Rede, also nicht von diesem speziellen Fall aus Heidenheim, aber davon, dass, wenn man Kürbisse zu sich nimmt und sie schmecken bitter, man bitte sofort aufhören soll,
die Gefahr.
Das ganze Ding entsorgen, weil bitterer Geschmack ist immer ein Hinweis auf Cucurbitacin.
Okay, ja, super. Also super zu wissen, meine ich.
Super
jetzt,
zu
ne?
wissen, absolut. Ja. Ne? Was war noch in dem Interview drin? Ach so, ich finde noch ganz interessant, was er erzählt zur Nachfrage vom Kürbis.
Mhm.
Habe ich mir nämlich auch anders vorgestellt. Er sagt ja, dass je länger es Kürbisse gibt, je länger die Kürbissaison fortschreitet, desto mehr verlieren die Leute das Interesse daran.
Ja.
Während er am Anfang also noch 150 Kilo Kürbisse die Woche verkauft, ist er ja am Ende froh, wenn er noch 30 los
wird. Obwohl, mich verwundert das nicht. Ne? Ich freue mich jedes Jahr auf die Spargelzeit. Jedes Jahr, wenn die langsam kommt. Und dann esse ich auch total viel Spargel. Aber es lässt auch irgendwann so ein bisschen nach, ne? Oder?
Mir persönlich geht das nicht so, weil ich eigentlich, wenn Spargelsaison ist, immer viel zu wenig Spargel esse und deswegen auch immer bis zum Schluss eigentlich Lust habe auf Spargel und mich ärgere, wenn es keinen mehr gibt. Mhm. Aber ich kenne das in einem anderen Zusammenhang, nämlich auch eine typisch westfälische Spezialität mit Stielmus.
Ja.
Und ich war dieses Jahr im, weiß ich nicht, Januar, vielleicht Anfang Februar im Hofladen und gibt es noch Stielmus, habe ich gefragt. Ne? Und es gab tatsächlich noch welches, Saison lief aus und ich habe das dann gekauft und war ganz froh und habe mich dann mit der Dame im Verkauf so ein bisschen unterhalten und habe gesagt, ach, da bin ich ja so froh irgendwie, dass ich hier noch Stielmus gekriegt habe und so. Und sie so, oh, boah, ich bin froh, wenn das weg ist.
Ja.
Dann habe ich, hab ich auch gesagt, wieso das denn? Ja. Schmeckt doch ganz köstlich und so. Ne? Ja, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr sehen, da gibt es jetzt 3 Monate. Ne? Also das ist genau dieser Effekt. Ne? Mhm. Sie hat das also dann schon öfter gemacht, war am Anfang wahrscheinlich dann auch, wenn es die ersten so in die Auslage kommen, Anfang Oktober oder sowas, ganz heiß auf ihr Stielmus. Mhm. Ne? Aber irgendwann verliert man dann das Interesse. Hat auch, glaube ich, was damit zu tun, dass es ein typisches Wintergemüse ist. Ne? Mhm. Und irgendwann will man auch einfach, dass der Winter vorbei ist und freut sich auf die Frühlingssachen.
Mhm.
Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Teil auf unserem Kürbisbuffet. Und ich möchte heute vorstellen ein Gericht, das nenne ich mal gebackener Gewürzkürbis. Die Herstellung ist im Grunde sehr einfach, erkläre ich sofort. Was mir an diesem Rezept behagt, ist, dass der Kürbis auch in Würfeln auf eine ganz bestimmte Art und Weise zubereitet wird, dass man dann aber darin, womit man ihn dann kombiniert, sehr frei ist. Ich sag mal, wie es geht. Man stellt im Grunde eine Marinade her für den Kürbis aus Olivenöl und verschiedenen Gewürzen. Kleingewürfelter Knoblauch kommt rein, dann ganz wichtig Fenchelsamen, die geben eigentlich den Hauptgeschmack zusätzlich zum Kürbis in diesem Gericht. Außerdem Korianderkörner, bisschen getrockneter Chili, bisschen gemahlener Pfeffer, Salz.
Mhm.
Das war's schon. Und daraus wird eben eine Marinade angerührt, dann ein Hokkaido-Kürbis in Würfel geschnitten, genauso wie du das eben schon erklärt hast, und in dieser Marinade gewendet, bis er von allen Seiten mit der Marinade überzogen ist.
Mhm. Muss man das eine gewisse Zeit lang stehen lassen, oder?
Kann man, aber ich mache das nie.
Okay.
Denn danach kommt es tatsächlich in den vorgeheizten Backofen auf einem Blech und der Kürbis wird einfach so lange im Backofen gebacken, bis er gar ist.
Ja.
Das dauert je nach Größe der Stückchen nicht besonders lange. 15, 20 Minuten, dann ist er eigentlich gut.
Okay.
Darf man auch nicht zu lang machen, denn dann wird er matschig. Und die erste Möglichkeit, ihn zu servieren, wäre einfach mit einem schönen Reis, Basmati oder ähnliches und einer lustigen Kreation, die ich Blitzchutney nenne.
Mhm.
Im Grunde würde man zu diesem Gewürzkürbis und dem Reis ein indisches Chutney reichen.
Mhm.
Das kann man aufwendig selber herstellen. Das ist ja ähnlich wie so eine Ketchup-Produktion, kann man ewig einreduzieren und kochen und sich da drin verdingen. Und es dauert ganz lange. Rezepte möge jeder nachlesen. Ich stelle kurz vor, mein Blitzchutney, was ich mir irgendwann tatsächlich selber ausgedacht habe, einfach aus der Not geboren und was aber eine wunderbare Erfindung ist, nämlich man nehme seine Lieblingsmarmelade und einen gehäuften Teelöffel Garam Masala und rühre diese Garam Masala, indische Gewürzmischung aus 7 Gewürzen, unter diese Marmelade und fertig ist das perfekte Chutney. Ist der Hammer. Schmeckt total geil.
Ja, ne?
Du hast durch die Gewürze im Garam Masala und durch die Süße der Marmelade eine tolle Kombination und kannst durch die Sorte der Marmelade, die du wählst, auch noch den Geschmack bestimmen.
Ja.
Kannst du ein Aprikosen-Chutney machen durch Aprikosenmarmelade, kannst du ein Erdbeer-Chutney machen, Kirsch-Chutney, Johannisbeer schmeckt unheimlich gut und so weiter. Pflaumen-Chutney.
Auch mit Nutella vielleicht.
Ja, das werde ich sofort ausprobieren.
Aber ich finde, es hört sich wirklich gut an. Ich habe auch schon ein paar Mal Chutney gemacht. Aber das so schnell zu machen mit einer Marmelade, finde ich eine tolle Idee von dir, wirklich.
Ja, war außer Not geboren, wie gesagt, mal irgendwann. Aber ehrlich gesagt, habe ich es danach also noch einige Male mehr gemacht, weil es einfach funktioniert und es schmeckt super.
Mhm.
Okay, also die erste Möglichkeit ist, diesen Gewürzkürbis zu kombinieren mit Basmati-Reis und diesem Blitz-Chutney. Zweite Möglichkeit, was man dazu sehr schön essen kann, sind einfach gebackene Kartoffeln. haben wir auch vorgestellt in unserer letzten Podcast-Folge, Episode 5. Das Rezept ist auch in den Shownotes zu dieser letzten Podcast-Folge, www.herdundofen-podcast.de/5. Wer es nachlesen möchte, ist aber auch nicht so schwer. Die Kartoffeln werden auch einfach ein bisschen in Öl und Salz gewendet und dann im heißen Backofen gebacken, bis sie gar sind. Zwischendurch einmal gewendet. Damit schmeckt es auch gut. Eine dritte Anwendungsmöglichkeit, die ich auch total super finde, ist, das Ganze als Brotaufstrich zu verwenden. Man kann also den Kürbis erkalten lassen, kann man natürlich auch warm machen, einfach mit der Gabel ein bisschen zerdrücken und sich dann auf ein cooles Vollkornbrot machen. Schmeckt fantastisch.
Ja. Ne? Und du backst ja auch noch selbst, Peter. Ach. Auch nur selbstgebackenen Brot.
Das Fass haben wir hier im Podcast noch gar nicht aufgemacht. Ja, ja. Da müssen wir natürlich auch noch irgendwann machen. Ne? Ja, natürlich. Das Ganze auf einem selbstgebackenen Brot noch besser. Aber es tut auch wirklich das Vollkornbrötchen aus der Bäckerei. Schmeckt auch fantastisch. Genauso wie man den warmen Gewürzkürbis einfach mit Brot servieren kann.
Ich hätte jetzt etwas total Bock, so eine Stulle damit zu essen. Aber du hast nichts da unten,
ich hab, oder? Nee, ich habe nichts. Eine Stulle habe ich da, aber keinen gebackenen Kürbis.
Keinen gebackenen Kürbis.
Tut mir leid. Ja. Aber das sind so die Kombinationen, die eigentlich schön sind. Ne? Also etwas größere Menge herstellen von dem Gewürzkürbis, das Ganze mit Brot einfach essen, ist auch ganz fantastisch.
Und da wären wir auch wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, also beim Brotaufstrich. Man kann es ins Glas backen und hat ein nettes Geschenk.
Absolut. Das wäre dann, glaube ich, nur was sich nicht so lange hält. Also das müsste der Beschenkte dann tatsächlich sehr frisch zubereitet bekommen.
Kann man innerhalb
der nächsten 2 Tage aufbrauchen.
Genau. Warum nicht?
Ja, klar. Ne? Was wir vielleicht mal sagen können, unabhängig von unseren Rezepten, so ein paar Einkaufstipps zum Kürbis, fällt mir nur gerade so ein.
Ja.
Woran erkennt man, dass ein Kürbis gut ist, wenn man ins Geschäft geht? Weißt du was? Zum Beispiel dranklopfen.
Anhören.
Genau.
Dranklopfen,
ist gucken, das so? Ob er hohl klingt. Absolut. Mhm. Und was beim Hokkaido auch immer ein guter Tipp ist, der Strunk oben, der Stielansatz, der muss eingetrocknet sein. Und eingetrocknet heißt richtig eingetrocknet, hart.
Ja.
Es gibt auch den Fall, dass der fault. Dann ist
ja,
der
die
so,
faulen ja von innen, ne?
Ja, genau, aber das erkennt man am Stielansatz.
Okay.
Dann ist der Stielansatz nämlich weich und feucht und lässt sich so ein bisschen eindrucken wie so eine matschige Erdbeere oder sowas.
Mhm.
Und das ist tatsächlich, ich hatte das auch schon, was mega eklig ist.
Mega eklig, ich habe das auch schon gehabt. Ich habe das aber nicht erkannt, irgendwie außen, weil die Dinger ja wirklich von innen faulen. Also du schneidest ein, für mich von außen wirklich noch gut aussehenden Kürbis auf und dann geht's ja los. Ne? Das ist ja wirklich, ja.
Ja klar, natürlich. Also es ist echt eklig, aber man kann es tatsächlich an dem weichen, an dem weichen Strunk erkennen.
Okay.
Ich habe, vielleicht wie du auch in deinem Fall, nicht drauf geachtet.
Wahrscheinlich,
das Ding sah gut aus,
mitgenommen
und habe mich schon im Auto gewundert, warum es auf einmal so stinkt. Ne? Und dann habe ich zu Hause diesen Kürbis, wollte den irgendwie ganz normal wegkommen, habe dann schon mit meiner Hand so in diesen weichen Strunk gefasst. Das war wirklich fast, also tut mir leid, als hätte ich in Hundescheiße gefasst. Ne? Also ekelerregend. Ne? Und ich habe das Ding also auch sofort erstmal von mir geschleudert, sofort in eine Biotonne, weg damit, bloß nichts mit zu tun haben. Also das ist echt eklig. Deswegen, Leute, achtet auf den Strunk, trocken sollte er sein. Und dann ist auch der Kürbis gut.
Weißt du, sollen wir überhaupt noch weitersprechen? Also Kürbis kann tödlich sein, zumindest.
Ja,
kann
leider,
stinken, schlecht sein.
Ja,
aber,
absolut.
Aber wenn er gut ist, kann man auch ganz coole Sachen damit machen.
Finde ich auch. Also, was haben wir jetzt auf unserem Kürbisbuffet stehen? Wir haben eine wunderbare, selbstgemachte Gemüsebrühe, ein Gläschen mit Gemüsebrühenpaste, wir haben einen Kürbiseintopf mit Kassler und wir haben jetzt mehrere Variationen von Gewürzkürbis angebackenen Kartoffeln, Basmati-Reis mit Blitzchutney und Vollkornbrot.
Oder als Brotaufstrich.
Oder einfach als Brotaufstrich. Das heißt, auf unserem Buffet liegen auch noch ein paar leckere Vollkornbrote aufgeschnitten und bestrichen mit diesem Gewürzkürbis.
Ein herrliches Kürbisbuffet.
Ein herrliches Kürbisbuffet.
Sollen wir noch was dazu packen?
Gerne, hasse was.
Ja, ich habe noch ein zweites Rezept dabei heute. Risotto.
Stimmt. Und dafür braucht man natürlich auch die Gemüsebrühe.
Brühe, genau. Isst du gerne Risotto?
Total.
Mhm.
Finde ich ein ganz, ganz, ganz fantastisches Gericht.
Ja, finde ich auch. Also ich esse auch wirklich richtig gerne Risotto. Finde ich auch total toll. Und wenn es gut gemacht ist, also man auch noch ein bisschen Biss hat bei den Reiskörnern, ne? Und trotzdem so eine cremige Konsistenz, finde ich total klasse.
Ja.
Und genau so ein Rezept habe ich jetzt auch mitgebracht. Kürbis-Risotto.
Mhm.
Und da nehmen wir mal nicht den Hokkaido-Kürbis für, sondern ein Kürbis, den auch gerade schon der Bauer Herr Herzkamp erwähnt hat, nämlich den Butternut-Kürbis.
Ja.
Butternut-Kürbis, haben wir schon gesagt, so einer, der ein bisschen aussieht wie eine Birne.
Wie eine Birne?
Ja.
Nur viel, viel größer natürlich.
Ja, das stimmt. Gehört zu den Moschuskürbissen. In Indien weit verbreitet, wird da auch viel angebaut. Ne? Und ich habe den in diesem Jahr das erste Mal für mich entdeckt. Ich kannte den schon vom Namen, hatte ihn aber jetzt auch in meiner Gemüselieferung, die ich bekommen habe aus der solidarischen Landwirtschaft, bei der ich da mitmache. Und das ist ja ein Kürbis, wo du die Schale nicht mitessen kannst. Ich habe jetzt schon wieder auch anderes gelesen, dass wenn er lange genug zubereitet wird und die Schale weich wird, man die auch essen könnte und so. Aber eigentlich habe ich mal gehört, Schale kannst du nicht essen, da zu hart. Mhm. Also wir haben hier einen Kürbis, wo du nur das Fruchtfleisch essen kannst. Ja. Und da jetzt schon mal die erste Idee, wenn ich doch ein Risotto habe mit Kürbis und ich das Kürbisfruchtfleisch da rauskratzen muss, habe ich ja nachher diese leere Schale. Warum nicht? Aha. Du kannst das Risotto da wieder reinpacken, ne? Und das auch darin servieren.
Geil.
Finde ich auch. Und das Ganze, wo das Ganze so ein bisschen herkommt, zumindest bei mir, ist, ich mag wirklich gerne Risotto. Mhm. Und es gibt ja auch das Risotto à la Milanese.
Aus Mailand.
Ist dir das bekannt?
Ja, natürlich. Das ist, glaube ich, so das ursprünglichste Risotto mit nichts drin.
Genau.
Außer Safran, meine ich, ne?
Also das ist ja so. Ja, ich finde auch so ein bisschen so ein Grundrisotto. Ja? Also man kann ja Risotto machen, da kommen dann noch Pilze rein und Maronen rein, alles Mögliche.
Es gibt
und
immer so das Grundrezept, was auch immer gleich zubereitet wird und dann tut man unterschiedliche Zutaten dabei.
Genau. Ich würde sagen, was ein Risotto eint, ist immer, dass Reis und Zwiebeln in irgendeinem Fett angedünstet wird und dann in Brühe gart, bis es cremig ist.
Absolut.
Das kann man sagen, ist
absolut.
So, das eint
und das
alle
Wesentliche
Risotto,
ist, dass eben die Brühe löffelchenweise dazugegeben wird, bitte nicht komplett. Und eigentlich wird auch bevor man mit Gemüsebrühe anfängt, immer erst mit Weißwein abgelöscht.
Ja, das stimmt, aber da gibt es unterschiedliche Theorien, habe ich auch schon gehört. Also die einen sagen, nicht mit Weißwein ablöschen und die anderen machen das. Ich mache das auch. Ich lösche mit Weißwein ab.
Ja.
Und ich habe das gerne gemacht, dieses Risotto à la Milanese. Mhm. Und das ist dann mit Safranfäden. Mhm. Und auch ganz typisch dafür ist, dass man einen Rinderknochen verwendet, also das Rinderknochenmark verwendet, das ein bisschen in Butter angeschwitzt wird, zusammen mit den Zwiebeln. Und das mit dem Safran gibt halt so einen typischen Geschmack.
Ja.
Das haben wir jetzt hier nicht, weil ich unbedingt auch ein zweites vegetarisches Rezept haben wollte. Habe also erstmal den Rinderknochen rausgeschmissen und habe aber auch den Safran rausgeschmissen, weil wir den hierfür nicht brauchen. Safran, klar, gibt auch einen Geschmack. Und ist auch für diese schöne Farbe zuständig beim Risotto alla Milanese. Brauchen wir hier nicht, weil wir hier ja Kürbisfleisch haben, also Kürbisfruchtfleisch
haben.
Was
genau die gleiche Farbe ins Risotto bringt.
Genau, daher so. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen also einen Butternut-Kürbis. Wir brauchen auf jeden Fall, was gehört in Risotto, Peter?
Parmesan. Arborio-Reis. Ach so.
Ja, hast du recht, den Reis brauchen wir auch. Stimmt, Entschuldigung. Aber auch Parmesan, finde ich, ne?
Ja.
Oder ein Käse, meist Parmesan.
Grana Padano, genau.
Grana Padano, genau. Wir brauchen den Risotto-Reis. Hast du da eine Empfehlung, was man nehmen
sollte? Arborio-Reis.
Hm? Okay.
Wäre eigentlich der klassische, ne? Aber es müssen im Grunde Rundkörner sein. Man könnte sogar Milchreis hernehmen, würde auch nicht misslingen.
Okay.
Ne? Aber im Grunde ist es Arborio-Reis, aber wer ins Geschäft geht, der kauft Reis, wo drauf steht Risotto-Reis,
ja.
Das ist nämlich Arborio.
Ja. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge über Reis, nur über Reis, allererste Folge. Mhm. Wer also noch mal ein bisschen einsteigen möchte, unter www.herdundofen-podcast.de/1, unsere allererste Episode, nur über Reis. Du guckst mich so an, stimmt doch, ne?
Nein, das stimmt.
Ja, okay.
Und auch da wird Rundkornreis erwähnt und bestimmt auch mal das Wort Risotto.
Also wir brauchen den Risotto-Reis, wir brauchen auch Gemüsebrühe, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Wir brauchen Butter, Salz, Pfeffer und eine kleine Zwiebel. Und das war's. Butter ist ganz wichtig für mich und Parmesan ist ganz wichtig, weil das macht neben dem Reis und der Stärke des Reises und so weiter nachher auch diese cremige Konsistenz
aus. Absolut. Und Fett ist der Geschmacksträger, dürfen wir auch nicht vergessen.
Okay, also Zutaten haben wir. Jetzt nehme ich also den Butternut-Kürbis und halbiere den längs. Da wir beide Hälften nachher auch so zum Servieren benutzen möchten, bitte so beim Schneiden ein bisschen darauf achten, dass es ordentlich gelingt. Ne? Da müssen die Kerne wieder raus, machen wir wie beim Hokkaido auch mit dem Löffel. Und dann würde ich beide Hälften einfach mit ein bisschen Olivenöl einreiben. So mit den Händen kann man das machen. Leicht salzen. Und jetzt kommt das, ich weiß nicht, ob du eine Alternative hast, in Alufolie einwickeln. Gibt es eine Alternative, wahrscheinlich in Aufback, Form, die man zumacht.
Ich überlege jetzt gerade, weil auch darüber haben wir uns ja im Vorfeld nicht unterhalten, worauf du überhaupt hinaus willst. Das heißt, du garst das Kürbisfleisch in der Schale.
Entschuldigung, in der Schale im Backofen.
Ach so, und du möchtest eine Alternative zur Alufolie.
Zur Alufolie.
Ja, Römertopf, ne?
Römertopf wahrscheinlich, ne? Ja, ich finde das irgendwie, Alufolie habe ich nie so ein gutes Gefühl dabei. Aber es ist natürlich schön einfach, ne?
Ja,
du nimmst einfach die beiden Hälften.
Ja, klar. Aber wenn man ein bisschen auf die Umwelt achten möchte, dann muss man eine Alternative haben. Warum nicht, fällt mir gerade ein, der gusseiserne Topf funktioniert bestimmt auch gut.
Ja.
Ich meine, gibt, macht was Bestimmtes, nämlich starke Hitze von allen Seiten, muss man bestimmt mehr aufpassen, als wenn man in Alufolie in den Backofen legt, weil eine andere Hitzeentwicklung stattfindet. Aber ansonsten glaube ich, dass zum Beispiel der gusseiserne Topf, der Dutch Oven,
eine Alternative ist.
Genau.
Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich wirklich versuche, eine Alufolie so oft wie möglich wieder zu verwenden, wenn ich sie genutzt habe. Das kann
aber
man
so
auch
eine,
machen.
Die dann total verschmiert ist.
Ja, also die war jetzt gar nicht oder die ist gar nicht so verschmiert danach, weil der Kürbis sich sehr leicht wieder lösen lässt.
Ja, verstehe.
Und ich habe den Kürbis vorher auch extra mit Öl eingerieben, mit Olivenöl so ein bisschen. Ne? Jetzt kommt das Ganze im Backofen, ungefähr 180 Grad, braucht so 1,5 Stunden.
Ach echt?
Ja.
Okay, krass.
Dass der schön weich ist.
Ja.
Ne? Jetzt brauchen wir so ein bisschen Zeitmanagement. Ein Risotto sollte nicht allzu lange warten, finde ich. Und der Kürbis muss fertig sein. Also ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, 180 Grad, 1,5 Stunden und ich würde ungefähr nach 45 Minuten, wenn der Kürbis 45 Minuten im Ofen ist, mit dem Risotto starten. Ungefähr. Mhm. Das braucht nicht ganz so lange, ein bisschen schneiden muss ich ja auch noch und so weiter. Ne? Dann starten wir jetzt mit dem Risotto. Wir nehmen eine Zwiebel, pellen die, hacken die fein und geben etwas Olivenöl, etwas Butter in den Topf. Ich mische das tatsächlich gerne, erhitze das etwas, alles rein und die Zwiebel dort glasig dünsten. Machst du es auch so?
Absolut.
Ja. Dann kommt als nächstes der Reis hinzu.
Genau.
Und auch der wird ebenfalls, auch bei niedriger Temperatur, in diesem Öl so ein bisschen angebraten, aber nicht gebräunt.
Auf keinen Fall.
Auch so ein bisschen,
einfach Reis zugeben und
genau,
unter die Zwiebel.
So glasig so ein bisschen.
Genau,
wird der,
ein bisschen glasig
so ein bisschen
durchsichtig,
werden.
Genau.
Ne? Genau. Jetzt kommt das, wo sich, wie ich gehört habe, die Geister streiten, aber ich mache das auch so. Ich lösche das Ganze mit dem Schluss Weißwein ab.
Mhm.
Und sobald diese Flüssigkeit verdampft ist, und das gilt jetzt für diesen ganzen Prozess, gibt man mit einer Schöpfkelle etwas von der heißen Brühe nach, die man auf einer anderen Herdplatte sozusagen warm hält, ne? Und gibt immer etwas nach. Also wirklich ein ganz klein wenig, dass immer ein bisschen Flüssigkeit drin ist.
Rühren nicht vergessen.
Rührt dabei die ganze Zeit, gibt etwas Brühe nach. Und dieser Prozess dauert, würde man sagen, 15 Minuten, 20 Minuten.
Echt? Ich würde sagen, dass er länger dauert.
Ja.
Aber ey, keine Ahnung. Also,
okay. Ich habe das, weiß jetzt
hängt
auch
vielleicht
nicht so,
auch von einer Menge ab oder so.
Ja, ich habe das gerade so im Gefühl oder in Erinnerung, so 15 Minuten. Ne? Und wenn jetzt das Risotto fertig wird, so langsam, dann sollte ja zwischendurch auch der Kürbis im Ofen weich sein.
Logo.
Ne? Also, wenn der Kürbis im Ofen fertig ist, hole ich den Kürbis raus, öffne die Alufolie und jetzt nehme ich das Fruchtfleisch mit einem Löffel aus dem Kürbis raus. Da wir die beiden Kürbishälften nachher noch verwenden wollen, sollte man das nicht ganz bis auf die Schale auskratzen, weil die ist jetzt schon ziemlich dünn und wabbelig geworden, noch ein bisschen Fruchtfleisch außen stehen lassen, was der Esser sozusagen nachher noch mit rauskratzt, damit diese beiden Schalen eine gewisse Stabilität haben und als Risotto-Schalen taugen. Das Kürbisfleisch, was ich entnommen habe, wird mit einer Gabel so ein bisschen zermatscht und zur Seite gestellt. Wenn der Reis gar ist, das ist so ein bisschen diese cremige Konsistenz, aber noch mit Biss, dann gebe ich einfach das Kürbismus hinzu, 3 Esslöffel Butter, wie gesagt, die genauen Mengenangaben sind in den Shownotes, den kompletten Parmesan, der vorher gerieben wurde, hinzu. Und dann heißt es wieder kräftig rühren, weil ich will wieder, dass sich alles gut untermengt und diese cremige Substanz bekommt. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und jetzt gebe ich das Ganze einfach wieder in die Kürbisschalen zurück, dekoriere das vielleicht noch mit ein bisschen Basilikum, weil ich finde jetzt zu diesem Rot-Orange-Ton passt noch was Grünes ganz
absolut.
Gut.
Absolut, ne? Genau. Würde man sowas hernehmen oder Petersilie und solche Sachen,
finde ich auch.
Was passt.
Genau. Gib's wieder auf den Teller zurück und kann serviert werden. Und ich muss sagen, das schmeckt mir total gut. Ich finde immer noch, dass ich einen Kürbis rausschmecke, weil ich jetzt kein Risotto gemacht habe, was noch mit Steinpilzen ist oder sonst was. Ne? Für mich ist Basisrisotto eigentlich, wo eigentlich nur Parmesan und Butter drin ist und eben das Fruchtfleisch vom Kürbis. Und man kratzt dann am Ende auch noch aus dem Kürbis so ein bisschen was aus, weil da haben wir ein bisschen was stehen lassen. Finde ich auch ganz toll. Und ganz im Ernst, seit ich diese beiden Rezepte für mich so entdeckt habe und auch da ein bisschen verfeiner, bin ich tatsächlich zum Kürbis-Fan geworden. Also ich hätte mich jetzt richtig Bock drauf.
Frage zu deinem Butternut-Rezept, wenn du das Ganze in der Schale servierst. Welche Konsistenz hat die Schale durch diese 2 Stunden im Ofen? Ist die schon weich und wabbelig geworden?
Ja, also waren jetzt 1,5 Stunden im Ofen.
Oder 1,5?
Ja, genau. Die ist schon ziemlich weich und wabbelig geworden. Und deswegen
Hält
trotzdem, aber deswegen ist ja der Tipp, dass wenn du das Fruchtfleisch rausnimmst, dass du nicht alles rauskratzt. Du könntest ja komplett bis zur Schale runterkratzen.
Natürlich, hast du eben gesagt.
Aber dann hast das
auch
Problem,
das wird ja trotzdem auch weich, oder?
Nee, das geht dann schon ganz gut.
Ja?
Also wir hatten es noch wirklich vor 2 oder 3 Tagen und das ist so richtig, das sieht dann ja, so aus wie so eine Avocado, nur in orange-rot ne, vor dir und aus der kannst du richtig gut essen. Ne?
Also ich finde das eine so schöne Idee, wirklich jetzt. Ich finde sowieso, Essen in etwas anderem als Tellern zu servieren. Und so eine Schale bietet sich ja geradezu an. Das ist so eine schöne Idee.
Ja.
Ich habe zum Beispiel eine Kindheitserinnerung an Orangeneis, was ich in Spanien gegessen habe und was immer serviert wurde in einfach einer ausgehöhlten Orange. Oder was die Italiener, Risotto, italienisches Essen, was man auch kennt, finde ich, aus guten italienischen Restaurants ist. Das hat nichts mit Servieren zu tun, ist aber trotzdem ein bisschen verwandt. Zum Beispiel, man kann Spaghetti bestellen, die dann in einem großen, ausgehöhlten Parmesanleib kurz geschwenkt werden und dann auf den Teller kommen.
Ja.
Herrlich ist sowas.
Das kenne ich auch und es ist auch so eine meiner ersten Erfahrungen in einem guten italienischen Restaurant. Da kam der Kellner mit so einem Wagen an, da war so ein riesiger Laib Käse und darin hat er dann, ich weiß gar nicht, was ich bestellt habe, ob Gnocchi oder Nudeln oder so, aber ich fand es auch herrlich. Ist natürlich ein wirklicher Magenverschließer, ne? Also danach bist
danach
du fertig
du
mit der
2, 3 Grappa trinken, natürlich.
Absolut, ne?
Ja, ja.
Aber manchmal brauche ich sowas auch.
Ja, cool. So, haben wir unser Kürbisbuffet also noch weiter erweitert und haben auch noch dein Kürbisrisotto dazugestellt. Wunderbar. Ich könnte noch eine Kleinigkeit ergänzen, weil wir auch schon ein bisschen Brot drauf liegen haben. Es gibt noch einen ganz schönen zweiten Aufstrich, den man sehr schnell zubereiten kann. Da ist die interessante und raffinierte Kombination Hokkaido-Kürbis mit Algen, Nori-Algen.
Aha.
Also die Algenblätter, die man auch verwenden würde, um damit Sushi herzustellen.
Ach, jetzt weiß ich. Ich war tatsächlich aber gerade auf dem falschen Weg. Genau, ich habe so an Algen gedacht, die so wirklich richtig grün sind, die man auch so am Fischstand manchmal bekommt. Du meinst jetzt tatsächlich auch die, die man so geröstet für Sushi und so weiter.
Getrocknet,
nimmt, ne?
Genau.
Getrocknet
genau.
Oftmals auch geröstet.
Genau, das sind diese Blätter. Die würde man einfach für diesen Brotaufstrich grob zerkleinern und den Kürbis in einer Art und Weise weich machen, wie es einem beliebt. Das Einfachste ist sicherlich, den Kürbis in Stückchen zu schneiden und dann in einer schönen Gemüsebrühe, am besten derjenigen, die du eben vorgeschlagen hast, weich kochen. Man kann ihn im Ofen backen, funktioniert natürlich ganz genauso gut, gibt möglicherweise noch ein paar schöne Röstaromen, die wünschenswert sind. Wenn man die erzeugen will, sollte man auch da die Kürbiswürfelchen mit etwas Olivenöl salben oder einem anderen Öl, aber zumindest in Öl und dann aufs Backblech. Dann entwickeln sich Röstaromen, gerade auch durch den Kontakt mit dem heißen Backblech. So, und dann hat man das. Und dann wird nichts anderes gemacht, als in einer Schale dieser weiche Kürbis zerdrückt, gemischt mit den Nori-Algen. Sollte man den Kürbis in Wasser kochen oder in Gemüsebrühe, kann man auch dann schon die Algen dazugeben, egal. Und ich gebe dann immer noch einen Löffel oder 2 Tahin dazu, also Sesammus.
Ja.
Denn auch da haben wir wieder, Fett ist Geschmacksträger, Tahin ist fettig und gibt gleichzeitig nochmal eine wunderbar cremige Konsistenz. Jeder, der schon mal mit Tahin gearbeitet hat, um sich zum Beispiel Hummus herzustellen, also diese orientalische Kichererbsencreme, wo eben auch Sesammus, also Tahin reinkommt, hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn man Tahin mit Wasser kombiniert, dass es dann eindickt. Also, das heißt, diese zu einem Mousse zerkleinerten Sesamsamen absorbieren das Wasser, nehmen das Wasser auf. Und diesen Effekt, den können wir uns hier zunutze machen. Wenn wir also sehr weichen, schon fast breiartigen Kürbis haben, den man so vielleicht noch nicht aufs Brot tun möchte, Tahin dazu und schon wird das ganze Zeug fest. Oder fester, cremiger. Mhm. Gilt übrigens auch für andere Nussmusse. Man könnte auch Erdnussmus dazugeben. Würde auch funktionieren, dickt das Ganze auch ein, schmeckt auch unheimlich gut. Ich nehme aber Tahin. Also nur drei Zutaten. Weichgemachter Kürbis, entweder aus dem Backofen oder weichgekocht in deiner wunderbaren Gemüsebrühe. Mhm. Nori-Algen und Tahin. Und dann vielleicht mit Salz, Pfeffer abschmecken und ein paar anderen Gewürzen oder Zutaten, die gut harmonieren. Zitronensaft wäre so eine Idee, vielleicht ein bisschen Koriander. Und dann ist das Ganze fertig. Ab auf eine Scheibe Vollkornbrot. Herrlich.
Ja, also ich kann mir das wirklich gut vorstellen, weil ganz am Anfang, als du Algen gesagt hast, habe ich an diese grünen Algen gedacht. Wie gesagt, die ich auch schon mal, die ich auch lecker finde, die ich auch mal beim Fischhändler gekauft habe, so als Beilage. Das konnte ich mir jetzt irgendwie nicht so richtig vorstellen. Aber seit ich verstanden habe, dass es um diese Blätter geht, den Geschmack habe ich jetzt auch noch so ein bisschen auf der Zunge. Da kann ich mir sofort vorstellen, dass es gut harmoniert.
Das ist auf jeden Fall interessant. Mhm. Ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil du hast auf einmal
eine andere Erwartungshaltung.
Genau, und du machst dir was aufs Brot, was auch so ein bisschen nach Meer schmeckt, wegen der Algen.
Ja.
Ich finde das aber sehr lecker und es ist eine schöne Abwechslung auf jeden Fall. Und es harmoniert wunderbar mit dem Kürbis.
Ich denke, das hat auch immer mit Wissen zu tun. Ich würde auch sagen, wenn ich es nicht weiß und dann hast du so diesen leicht fischigen Meergeschmack da drin, dann ist es komisch. Aber wenn man es weiß, was es ist und woher es kommt, dann kann man sich da so ein bisschen eingrooven und dann ist es wahrscheinlich auch richtig klasse.
Also ist ja auch nur ein Angebot, was wir auch noch mit auf unser Kürbisbuffet stellen.
Ganz schön voll schon das Regal jetzt oder der Tisch. Oder?
Ich glaube, es ist jetzt auch fertig, das Buffet, oder? Mhm.
Ja.
Sollen wir da zusammenfassen? Es steht also drauf, ich fange mal an, Eintopf mit Kassler und Hokkaido-Kürbis.
Kassler mit K, nicht mit C, genau wie von Herrn Kasseler aus Berlin, dem Metzger.
Sehr schön. Was steht noch drauf, Billy?
Was haben wir noch? Wir haben auf jeden Fall Kürbisrisotto in den Butternut-Schalen serviert.
Wunderbar, das Buffet sieht toll aus. Wir haben selbstgemachte Gemüsebrühe im Glas, die uns anlächelt und Gemüsebrühenpaste, die man als Gewürzpaste mit einem Schleifchen drum auch gerne verschenken möge. Dann haben wir verschiedene Variationen von Gewürzkürbis. Kürbis, der mit Koriander und vor allem Fenchelsamen in Öl gebacken wurde. Und den servieren wir entweder mit einem lockeren Basmati-Reis und meinem Blitz-Chutney aus verschiedenen Marmeladen. Ich finde am besten
tolles
entweder Johannisbeer-Marmelade oder Aprikosen-Marmelade. Mhm. Dann hast du Aprikosen- oder Johannisbeer-Chutney. Wir servieren diesen Gewürzkürbis leicht kleingedrückt auf Vollkornbrot und mit Backkartoffeln auf unserem Buffet. Und zu guter Letzt haben wir noch eine andere Art des Brotaufstrichs, nämlich Hokkaido-Kürbis mit Nori-Algen. Ist so ein schönes Buffet.
Ja, wirklich toll, was man aus Kürbis alles so machen kann, oder? Und wir haben ja nur zwei Kürbissorten überhaupt mit dabei jetzt. Nämlich die Klassiker, die auch Bauer Herzkamp am Hof hat.
Genau, und er sagt ja auch, dass das die beiden Sorten sind, die bei ihm am häufigsten nachgefragt werden.
Am häufigsten nachgefragt werden.
Voll gut.
Ja, super.
Okay, dann kommen wir jetzt zu unserer letzten Kategorie, die es bis jetzt in jeder Herd- und Ofenfolge gab, nämlich unseren kulinarischen Erlebnissen der letzten Zeit. Und da hast du uns was mitgebracht. Du warst nämlich mit deiner lieben Frau Gudula in Südholland im Urlaub.
Genau. Wir waren zwei Wochen dort, waren in Rotterdam und eine Woche in Noordwijkerhout. Noordwijkerhout, das ist so ein Vorort oder Nebenort von Noordwijk. Ne? Super schön, da kann ich schon sagen. Toller Strand und tolle Dünenlandschaft. Aber natürlich Herd- und Ofen-Podcast und wir essen gerne. Haben wir uns natürlich auch so ein bisschen Holland kulinarisch erarbeitet. Ne? Und das haben wir so ein bisschen zusammengetragen.
Ja, das heißt, ihr habt euch bei dir zu Hause hingesetzt und habt einfach einen akustischen Urlaubsbericht erstellt.
Ganz genau. Haben wir vorher natürlich noch überlegt, was hat uns eigentlich gefallen, was hat uns nicht so gut gefallen.
Ja.
Und haben das da mal zusammengestellt.
Okay. Ne? Das heißt, wer Lust hat, sich auch Holland mal kulinarisch zu erarbeiten, kann jetzt von dir ein paar Tipps bekommen.
Genau.
Sind wir gespannt.
Unser erster Abend in Rotterdam fing ja schon mit einer kleinen Herausforderung an. Also unsere Wohnung befand sich ja im Delftshafen. Und das war ein richtig schöner Ort in Rotterdam, direkt am Wasser gelegen, Backsteinhäuser, alte Kähne. Und aus dem Fenster von unserer Wohnung konnten wir da drauf gucken und konnten auch auf der anderen Seite des Hafens das De Pilgrim sehen, ein Brauhaus. Wir waren dann am Abend spät dran, sind dann da runtergegangen in das Brauhaus. Das Restaurant hatte bereits geschlossen. Aber es gab noch Kneipenessen. Erzähl du doch mal bitte, Gudula, was wir da bestellt haben und wie es uns geschmeckt hat.
Ja, also man muss auch schon sagen, Delfshaven, da sind wir eingetaucht in die alte Geschichte Rotterdams. Das war wirklich idyllisch und wunderschön.
Stimmt.
Und in diesem urigen Brauhaus hat uns dann sofort angesprochen die Portion Bitterballen und dazu ein Kas- und Wurstteller. Mhm. Wir waren natürlich sehr gespannt, was wird da kommen, Bitterballen, da konnten wir uns nichts drunter vorstellen und wir bekamen serviert frittierte Fleischkroketten. Man muss sich das so vorstellen, die sind circa 2 bis 5 Zentimeter große Ballen, die sehr knusprig frittiert werden und von innen mit einer weichen, musigen Masse befüllt sind, die auch noch sehr, sehr heiß ist.
Rind und Kalb ist das, glaube ich.
Rind und Kalb. Ne? Ja. Ja, der Kas- und Wurstteller, der hat uns schon direkt beim Anblick nicht wirklich überzeugt. Der Käse war ja eher so eine Maigouda-Mischung und die Wurst war dann doch eine reine, so eine etwas einfache Salami.
Also ich fand jetzt beides so zum Einstieg in Holland auch nicht so gut. Also die Bitterballen, so vom Geschmack her auch undefinierbar. Aber du hast ja noch rausbekommen, wie es überhaupt zum Namen gekommen ist.
Der Ursprung ist, dass diese Bitterballen normalerweise zu einem Magenbitter serviert wurden und es auch wirklich wichtig ist, dass die von außen ganz knusprig sind und von innen brüllend, für unseren Geschmack brüllend heiß, mit Senf oder wir haben es mit einer Mayonnaise serviert bekommen.
Ja.
Heute wurde das ein bisschen abgeändert und es gibt eine Bittergarnitur, die besteht dann aus einem Glas Pilz und eben einer Portion Bitterballen.
Ja, Pilz hatten wir jetzt nicht gehabt.
Nee.
Wir sind da, es war eine Brauerei, haben wir mit einem Stout eingestiegen. Also das hat dir auch gut geschmeckt, glaube ich.
Oh
ne?
Ja, ausgezeichnet, doch, doch.
Also Stout ist ja so ein dunkles, also fast schwarzes, obergäriges, ja ein Starkbier mit 8% Alkoholgehalt. Sehr körperreich, also ich fand es total lecker, so malzig, karamellig und es war schon irgendwie eine richtige Mahlzeit. Ne?
Ja, unbedingt. Also das half dann auch, weil ehrlich gesagt von diesen Bitterballen und diesem Wurst- und Kasteller sind wir nicht wirklich satt geworden. Und dann hat dann eben das Bier oder das Stout in diesem Fall den Rest gegeben und das war dann auch ein ganz schöner runder Abend.
Ja, und eigentlich war das auch, dieses Stout, schon früher eigentlich so als Mahlzeit konzipiert. Ne? Das kommt nämlich nicht von ungefähr. Das Stout ist verwandt mit dem Porter. Und das ist so in England zur Zeit der industriellen Revolution nämlich genau zu dem Zweck gebraut worden, um den Arbeitern bei ihrer harten körperlichen Arbeit zu stärken. Ne? Also das war auch schon so gedacht, so richtig so wie eine kleine Mahlzeit. Ne? Im Allgemeinen muss man sagen, was uns in Holland total gut gefallen hat, ist das wahnsinnig gute Angebot von Bieren.
Ja.
Also in Supermärkten totale Auswahl an belgischen Bieren. Man merkt halt wirklich den starken belgischen Einfluss in Holland beim Bier. Und Craftbiere auch in der Kneipe und in Restaurants gab es neben wirklich meist immer einer guten Weinkarte auch immer super Biere zu trinken.
Genau.
Ja, ja dann, wir hatten uns ja vorher so ein bisschen informiert, was wollen wir uns angucken in Rotterdam. Und dann haben wir da in so einem Reiseführer auch so eine berühmte Markthalle davon gelesen. Wollten wir uns natürlich angucken, weil es da auch irgendwie um Lebensmittel, um Kochen und um Essen geht. Und im Reiseführer wird das als architektonisch besonderes Gebäude beschrieben, als Sehenswürdigkeit empfohlen. Du weißt ein bisschen was darüber, Gula.
Genau, also diese Markthalle in Rotterdam ist im Zentrum Rotterdams in der Nähe des Rathauses. Dieses Markthalle wurde 2014 eröffnet. Und ich würde es so beschreiben, Apartments umspannen in einer Bogenform die Markthalle. So macht es vielleicht ein bisschen, kann man sich schon ein bisschen was vorstellen. Das ist natürlich auch das Besondere.
Hufeisenform.
Marktstände, Cafés und Restaurants bilden praktisch das Innere und die Haut oder der Rahmen sind wirklich dann umliegende Apartments. Eine riesige Glasfassade vorne und hinten lässt das Ganze natürlich ordentlich lichtdurchflutet erscheinen und macht es eben auch sehr offen und hell. Dann ist noch ein ganz besonderes Merkmal ein farbenfrohes Kunstwerk, das heißt Horn des Überflüssigen und besteht aus überdimensionalen Früchten und Fischen und Gemüse und schmückt praktisch von innen den Himmel der Markthalle.
Aber
ja,
wir fanden es irgendwie langweilig, oder?
Ja, genau.
Es, ich fand, es war nur Fresshallen.
Genau, es erinnert unterm Strich dann doch nur an eine riesige Fresshalle.
Ja.
Wir sind mit hohen Erwartungen dorthin gekommen. Mhm. Also es gibt, glaube ich, ca. 60 Stände und dann drumherum noch Restaurants. Und es wird schon einiges geboten, aber man kommt sich so ein bisschen vor, als wenn man so ein bisschen abgearbeitet wird. Und hier nochmal eine von den 10 Würsten und hier nochmal die 50 Käsesorten. Also es war jetzt nicht wirklich einladend für uns.
Ein paar Tage später waren wir dann in dieser Phoenix Food Factory.
Genau.
Das war schon ein bisschen besser, hat mich total erinnert an Markthalle 9 in Berlin. Auch mit Essensständen, aber irgendwie fand ich es da gemütlicher und netter. Ne? So, wir haben dann belegtes Brot gegessen, oder?
Ja, genau. Also das war es. Eigentlich tatsächlich ein ähnliches Konzept wie die in Berlin, Markthalle 9. Und zwar in Katendrecht, das ist ein Viertel in Rotterdam. Dort gibt es jetzt schon oder gab es seit längerem leerstehende Lagerhallen und also ein abgewracktes Industriegebiet. Dort haben sich Kreative niedergelassen. Und vor 2 Jahren gab es wohl eine Gruppe von Unternehmern, die sich zu dieser Phoenix Food Factory zusammengeschlossen haben. Mhm. Da ist der Gedanke, eher nachhaltige Nahrungsmittel anzubieten. Und so sieht es auch ein bisschen aus. Es ist ein bisschen einfacher, es ist sehr bodenständig. Aber es gibt natürlich herausragende Anbieter von Käse, von Brotnüssen, Bier. Da kommst du gleich nochmal drauf zu sprechen. Und wir haben dann da eine kleine Exkursion gemacht, einmal in Jordis Bakery. Dort gibt es spezielle Sandwiches mit einem Sauerteigbrot. Das heißt auch für uns Deutschen, wir werden mal satt von dem holländischen Brot. Es gab einen ganz tollen Kaffeeladen, Stielmann Coffee Branders, also auch mit einer hauseigenen Kaffeerösterei. Das war auch ein sehr schmackhafter Kaffee. Und dann natürlich diese Kapsje Brauerei, die in dieser Phoenix Feed Factory ihre Stadtbrauerei auch angelagert hat.
Aber die hat mir auch wirklich besonders gut gefallen. Das war auch ein guter Laden. Ich war auch ein bisschen überfordert, mir da ein Bier auszuwählen. Man muss sich das so vorstellen. Das ist eine Theke, eine lange Theke. Dahinter ist eine Wand. Und aus dieser Wand kommen, ja, keine Ahnung, ich habe es nicht wirklich gezählt, aber bestimmt 20 Zapfhähne einfach so aus der Wand raus. Da ist mit Kreide ist dann draufgeschrieben, um welches Bier es geht. Also auch eine riesige Auswahl. Das fand ich auch toll. So, also
ja, ist, und lecker.
Genau, das hat schon Spaß gemacht. Trotzdem muss man sagen, bis dahin war jetzt der Urlaub in Südholland kulinarisch noch nicht so ein richtiges Highlight. Aber er hat so langsam mit dieser Phoenix Food Factory hat er so langsam Fahrt aufgenommen. Ne?
Genau.
Und ja, wenn man als Deutscher an holländische Küche denkt, fallen natürlich sofort so Sachen ein wie Matthias mit Zwiebeln, natürlich Käse, Frikandeln, Kibbelinge und so weiter. Aber eben auch Pommes, die man in Holland bekannterweise auch gerne mit rohen Zwiebeln und mit Erdnusssoße isst.
Richtig.
Ja. Und die ist ja ungewöhnlich, Erdnusssoße. Und das hat man der Kolonialzeit zu verdanken. Niederlande war nämlich im 17. Jahrhundert einer der bedeutendsten Kolonialmächte der Welt. Und in Südostasien herrschten sie über das heutige Indonesien. Das hieß damals dann niederländisch Indien. Und die indonesische Küche hat immer noch einen gehörigen Einfluss auf das niederländische Essen. Also zum Beispiel eben, dass es eine Erdnusssoße zu den Pommes gibt. Und wir haben uns schon vor längerem, auch schon mal bei früheren Aufenthalten, das hat nie geklappt, vorgenommen, mal ein richtig gutes indonesisches Restaurant zu besuchen und uns eine Reistafel zu gönnen. Und da haben wir so ein bisschen recherchiert, haben ein gutes Restaurant gefunden, das Dewi Sri, direkt am Rotterdamer Hafen, und das haben wir besucht. Und vielleicht erzählst du mal, was eine Reistafel überhaupt ist und wie der Abend so war.
Ja, auch da habe ich mich natürlich schlau gemacht, woher kommt denn überhaupt diese Reistafel? Und die Reistafel ist heute der Kronjuwel der nationalen Küche in Holland. Also so einen hohen Stellenwert hat sie inzwischen. Und sie wurde, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Jahr, aber als Festmahl von den Holländern aus ihrer Kolonialherrschaft in Indonesien erfunden. Und zwar wollten sie ein schönes Gericht ihren Gästen anbieten und haben dann bis zu 40 kleine Gerichte aus der indonesischen Küche zubereiten lassen. Das ist Fleisch, Gemüse, Obst, Fisch, alles mit Reis zusammen serviert, um dann ein möglichst langes mondänes Festmahl anbieten zu können. Mhm. Ja, das ist natürlich für uns ganz interessant gewesen. Und wir haben uns dann in diesem Restaurant einmal eine Basisreistafel bestellt und dann eine von den vielen Erweiterungen. Wir waren uns nicht ganz sicher, wie viel da kommen wird, ob uns das alles erschlägt. Aber die Bedienung war sehr freundlich, hat uns alles erklärt und diese Empfehlung ausgesprochen. Und wir haben eine Mischung gehabt aus zum Beispiel frittierten Mais, grüne Bohnen mit Bambus, scharfsüße Soßen, einen scharfen Gurkensalat, dann frittiertes Platthuhn, natürlich nur Teile davon in Stückchen geschnitten, ein Rinder-Kokosnuss-Curry, was noch frittierter Tempeh, ein Omelett.
Alles in so kleinen Schalen, ne,
ja,
serviert.
Ja.
Mit Reis, ne?
Mit Reis, mit zwei Sorten Reis. Und da fand ich auch eins total super. Einmal wurde der Reis mit Turmeric, mit diesem Gewürz, vermischt. Das fand ich, gab dem Ganzen auch nochmal einen richtigen Kick. Und ganz besonders, also ihr merkt schon, mir hat es gut geschmeckt, mir hat es sehr gut gefallen. Da gab es ein Topping aus Erdnuss und Kokosraspel. Und die beiden kleingemörsert und geröstet. Das konnte man sich dann noch dazu streuen. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich echt umgehauen. Das war so simpel und einfach, aber es brachte dem ein oder anderen kleinen Gericht nochmal einen richtigen Schub nach vorne.
Also mir hat es auch sehr gut gefallen. Mich hat das so ein bisschen an Tapas erinnert. Also ich muss nicht nicht geschmacklich, aber jetzt von der Darreichungsform. Ich muss also nicht ein Hauptgericht wählen, sondern habe irgendwie, wie viel hatten wir? 8 oder 10 Stück oder sowas? Verschiedene Sachen
bestimmt,
gehabt.
Mindestens.
Ne? Alles in so kleinen Schälchen. Also das war echt schön vielfältig und kann ich nur empfehlen. Das hat schon richtig Spaß gemacht.
Das hat richtig Spaß gemacht. Man kann sich auch länger dann dort aufhalten und das Essen und wir sind auch richtig angenehm satt geworden. Das war toll.
Asiatisches Essen ist, kann man meiner Meinung nach überhaupt sehr gut in den Niederlanden. Ne? Also es gibt unglaublich viele Restaurants und auch viele gute asiatische Lebensmittel, die man einfach so im Supermarkt kaufen kann. Also die haben deutlich, man ist bei uns in letzter Zeit auch gewachsen in den letzten Jahren, so ein asiatischer Regalanteil in Supermärkten. Aber in Holland gäbe es das schon seit vielen Jahren. Und in Rotterdam gibt es sogar eine ganze Straße mit zum Teil richtig großen asiatischen Supermärkten. Da haben wir ja auch einige Zeit verbracht und uns die ganzen Sachen angeguckt. Und das hat auch Spaß gemacht, da zu stöbern. Ne?
Auf jeden Fall, weil natürlich schlägt das Herz da höher, wenn man dann diese riesen Säcke voller Reis dort in dem Supermarkt sieht. Und nicht nur ein, sondern gleich 7.
Riesige Kellen, Dünst aus Bambus, glaube ich, war das. Ne? So Dünstformen und sowas. Ein also bisschen haben wir auch eingekauft.
Toll.
Genau, das hat mir auch gut gefallen.
Also es hatte schon wieder ein bisschen was mit zusätzlich nochmal Urlaub in Asien zu machen in diesem Supermarkt. Das ist wirklich bei dem Delfshafen um die Ecke, also fußläufig. Deswegen vielleicht das, wen es interessiert, als grobe Orientierung. Und es ist wirklich eine Straße gehäuft mit asiatischen Imbiss, Mini-Restaurants und mehreren Supermärkten.
Ja, große Supermärkte. Mhm. Ja gut, aber klar, wir haben ja schon erzählt, so Rotterdam war jetzt nicht so, war jetzt nicht so super gut gefallen. Ein bisschen ist uns auch die Decke auf den Kopf gefallen nach ein paar Tagen. Dann sind wir so 20 Kilometer südöstlich von Rotterdam nach Dordrecht gefahren. Mhm. Ne? Ich fand, wunderschöne Stadt aus dem 13. Jahrhundert mit vielen tollen kleinen Läden. Und ein kleiner Laden war ein Comicladen. Waren wir auch drin, haben uns umgeguckt. Und die Besitzerin hat uns dann ganz nett und freundlich auf ein Café um die Ecke hingewiesen. Und hat uns das wärmstens empfohlen, wir sollten unbedingt dahin gehen, weil wir das lieben würden. Und deren Spezialität sind Poffertys.
Ja.
Was sind Poffertys?
Poffertys. Fangen wir nochmal erstmal mit diesem Café an. Also dieses Poffertje-Café Wissers oder Weißers ausgesprochen, ich weiß es nicht genau, ist auch noch richtig traditionell in dunklen Teakholz ausgeschlagen. Und also man kommt rein, ist also wie so oft in Holland, es ist sehr dunkel, aber angenehm, gemütlich. Und was sofort auffiel, war eine riesen gusseiserne Form mit sicherlich 50 bis 80 Mini-Mulden, wo wir dann.
Mindestens, ja.
Ja, wo also, wir so uns schon dachten, ah, da werden wahrscheinlich die Poffertje hergerichtet oder, ne, und so ist es auch. Und dann noch einen unglaublich freundlichen, sehr jungen Kellner, der sich auch die Mühe gemacht hatte, so ein bisschen 30er-Jahres-Stil Kleidung zu tragen. Ne? So eine weite Hose, Leinenhemd, Hosenträger.
Schlägerkäppi. Ich glaube, der war sogar Besitzer oder Mitbesitzer oder gehört zur Besitzerfamilie.
Ja, zumindest hat er uns erzählt, dass es eine ganz lange Familientradition gibt und wir da wirklich eine kleine Perle in Dordrecht entdeckt haben. Und er auch sehr stolz war, dass diese Tradition so viel Erfolg hat und weiter fortlebt. Ja, jetzt mal zu den Poffertje. Also die Poffertje, das sind wie kleine Mini-Pfannkuchen aus Buchweizenmehl.
Das fand ich schon überraschend.
Ja, Und in diesem Lokal ist das Entscheidende, die Konsistenz dieses Teiges besteht aus Buchweizenmehl, Eier, noch eine weitere Mehlzutat, etwas Butter, aber auf gar keinen Fall Zucker. Die halten die Poffert hier sehr nüchtern, weil das Topping obendrauf entscheidend ist, wie zum Beispiel nochmal heiße Butter mit dem berühmten Zuckersirup, Stroop genannt in Holland. Mhm. Oder wir hatten eine Variante noch mit Erdbeeren, weil wir hatten dann noch die Erdbeerzeit und mit Puderzucker und es war wirklich köstlich.
Und da ja so viel Puderzucker obendrauf war, brauchen die Poffertjes natürlich auch keinen Zucker mehr. Mir hat daran besonders gefallen, dass die wirklich so nach Buchweizen geschmeckt haben. Das gab so einen ganz speziellen Kick. Ja. Und dann so klein und kross, das sah auf dem Teller auch super aus. Dann die Erdbeeren dazu, die auch noch richtig Geschmack hatten. Also das war ein Highlight für mich. Ich hätte da noch eine zweite Portion essen können.
Unbedingt. Jetzt habe ich mir auch da die Mühe gemacht, mal nachzuforschen, wo kommen die denn wirklich her? Und tatsächlich kam die ursprünglich aus Frankreich 1795 als Hostie aus Buchweizenmehl, wurden sie bekannt und sind dann von den begeisterten Geschäftsleuten als kleine Pfannenküchlein nach Holland.
Also erst gab es die in der Kirche.
Ja, und in Holland wurden diese kleinen Hostien zu Poffertje.
Ja.
Und da wurden dann nochmal eigene Rezepturen entwickelt. Und aber die Fertigung mit diesen schweren gusseisernen, man muss sich das vorstellen, man hat irgendwie so ein Meter mal Meter gusseiserne Fläche.
Größer, das war bestimmt zweimal ein Meter oder sowas.
Ja, auf jeden Fall werden da so 4 Zentimeter große Mulden reingestanzt oder geformt und darin wird dieser flüssige Teig eingefüllt und dann gebacken. Nochmal einmal gewendet das Ganze. Und dann sind sie fertig, die Poffertje, nach ein paar Minuten.
Ja, Kaffee war auch gut, also war echtes Highlight, hat mir total gut gefallen, super gemütlich, ne, und war auch gut besucht. Ne? Also,
ja, sehr.
Klasse. Ja, also dann eine Woche Rotterdam. Danach ging es weiter nach Noordwijker Hout. Das ist, wie gesagt, ein Vorort von Noordwijk oder Nebenort, weiß nicht, wie man das nennt. Hab vorhin schon beschrieben, Gegend hat uns total super gefallen. Es ist ein bisschen abseits halt von Noordwijk, wo ja auch ziemlicher Trubel ist, ziemlich viele Touristen sind. Noordwijker Hout ist richtig gemütlich, hat man eine tolle Wohnung. Das hat uns nach einer Woche Großstadt natürlich richtig gut getan. Wir sind da nicht so viel essen gegangen, haben eher mehr selbst gekocht. Und das war da auch gut möglich, weil Noordwijker Hout hatte noch einen ziemlich intakten Dorfkern oder Stadtkern, Kleinstadt. Fand ich schon auffallend, dass es da natürlich auch ein paar Supermärkte gab, aber es gab noch einen Metzger, es gab einen Fischladen und es gab einen Gemüseladen. Und das hat uns natürlich auch eingeladen, da ein bisschen einzukaufen und selber zu kochen.
Genau.
Was mir aber ganz besonders aufgefallen ist, in Holland im Allgemeinen sind eigentlich die Supermärkte. Und als wir in den wirklich großen Supermärkten waren, habe ich nochmal an eine Geschichte gedacht, an einen Roman, den ich mal früher gelesen habe, deutsche Schriftstellerin, die mit einem Holländer oder Niederländer verheiratet war und die da in irgendeiner Passage schon beschrieben hat, dass der Holländer, okay, Verallgemeinerung, aber der Holländer gerne frisch isst, aber nicht gerne schnibbelt. Und das sieht man wirklich ja auch in den Supermärkten.
Das konnte man gut sehen, ja.
Ich finde, das ist noch ein echter Unterschied zu deutschen Supermärkten. Also es gibt alles frisch, aber auch bereits kleingeschnitten. Pilze, Brokkoli, Kartoffeln, Salat, wirklich alles. Also alles, was man für ein Essen zu Hause benutzen kann, gibt es kleingeschnitten. Problem ist natürlich alles irgendwie dadurch, durch das Schneiden, vergrößert man die Oberfläche, kann schneller schlecht werden. Also ist es nochmal irgendwie auch in Tüten vakuumiert oder auf jeden Fall in Tüten verpackt worden. Und wenn man nach so einem Einkauf nach Hause kommt, ist es ein Wahnsinnsmüll, den man hat, oder?
Genau, also wir hatten uns da natürlich ein bisschen zur Aufgabe gemacht, plastikfrei einzukaufen, aber da kamen wir ganz schön schnell an unsere Grenzen. Das war dann nicht möglich. Also da hätten wir wahrscheinlich einen Apfel-Bananensalat sehr erfolgreich jeden Tag machen können. Ach, das war schon ein bisschen extrem. Aber ansonsten muss man schon sagen, das kleine Zentrum mit den vielen Läden war auch da wieder wirklich idyllisch und urig rund um einen Marktplatz.
Und das gibt es auch nicht mehr unbedingt in Deutschland. Ne? Also man kann jetzt nicht mal, ich weiß noch, früher war das so, dass wenn ich mal irgendwo in ein Dorf gekommen bin, habe ich mal so nach Metzger geguckt, gibt es einen guten Dorfmetzger und so, bei dem man was einkaufen kann, habe dann ein paar Würstchen geholt oder sowas. Das ist weniger geworden. Also ich bin jetzt schon in Dörfern gewesen, wo es dann nur noch den normalen Discounter oder Supermarkt gegeben hat. Ne? Und das fand ich da echt überraschend. Ne? Das hatte mir gut gefallen.
Okay, Billy. Soweit also euer akustischer, kulinarischer Urlaubsbericht. Fand ich sehr interessant. Was mir neu war, muss man sich mal bewusst machen, ist, dass tatsächlich die niederländische oder holländische Küche stark bestimmt ist durch die holländischen Kolonien. In diesem Fall vor allem Indonesien. Das ist, was ihr kennengelernt habt.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte mir das auch schon lange vorgenommen, mal eine Reistafel zu essen. Das war auch super.
Ja.
Wenn ich jetzt so ein Fazit geben möchte, Fazit ist natürlich übertrieben. Ich meine, wir waren 2 Wochen da, wird jetzt auch der niederländischen Küche sicherlich nicht gerecht werden, wirklich so ein Urteil darüber zu bilden.
Nein, aber ihr gebt eine kleine Auswahl, das, was ihr eben erlebt habt. Ne? Da kann sich ja jeder rauspicken, was er mag.
Ja, und da fand ich die indonesische Reistafel ganz toll, oder wir. Und auch dieser Besuch in diesem total niedlichen, tollen Poverty's Café in Dordrecht war wirklich super.
Ja, herrlich. Ja. Super.
Ja.
Okay. Dann machen wir auch die Kürbisfolge rund.
Genau.
Und moderieren ab, oder?
Ja.
Okay. Für heute würden wir uns freuen, wenn ihr diese Episode zum Thema Kürbis, wenn sie euch denn gefallen hat, auf Social Media teilt, in euren Kanälen bzw. auf euren Timelines. Auf Instagram und Facebook sind wir zu finden unter herdundofen.podcast und bei Twitter unter herdundofen_pod. Und ganz wichtig, wenn ihr gut findet, was wir hier machen und uns vielleicht helfen wollt, dann geht doch jetzt gleich, wenn die Episode vorbei ist, sofort auf iTunes und hinterlasst uns eine Bewertung. Denn das ist für den Podcast einfach unglaublich wichtig. Denn das bringt den Podcast nach vorne. Wir können ja vielleicht gerade mal 1-2 Bewertungen vorlesen.
Ja, gerne.
Es war ja schon herrlich, was man uns auf iTunes hinterlassen hat.
Ich habe hier was vor mir. Also ich kann ja mal eine.
Klar.
Ja, also, Benissima hat geschrieben, cooler Podcast, macht Spaß, den beiden zuzuhören, viele interessante Infos rund ums jeweilige Thema und einfach tolle Rezepte, hab direkt was nachgekocht, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen.
Das, ja, ey, geht mir natürlich runter wie Öl.
Genau.
In die gleiche Richtung zielt eine Rezension 5 Sterne auf iTunes von Yvonne B. Dieser Podcast ist toll gemacht, sehr informativ, mit interessantem Hintergrundwissen, eigenen Erfahrungsberichten und schönen Rezepten. Diese sind teils einfach, teils exotisch und klingen sehr, sehr lecker, sodass man Lust bekommt, vieles nachzukochen und auszuprobieren. Beim Zuhören hat man das Gefühl, mit Peter und Billy an einem Tisch zu sitzen, bei einem leckeren Glas Wein in gemütlicher Atmosphäre. Freue mich auf die nächsten Folgen. Finde ich natürlich auch super.
Ja.
Und eine letzte noch, nur eben, wir haben ja, als wir anmoderiert haben, die Post von André vorgelesen, der sich bezogen hat auf unseren Würstchentest und so weiter. Mhm. Und von ihm weiß ich, dass eine iTunes-Rezension tatsächlich auch von ihm ist.
Mhm.
Die ist nur ganz kurz, aber ganz süß. Wenn einem bei der Gassi-Runde das Wasser im Munde zusammenläuft, hat man Herd und Ofen auf den Ohren.
Mhm, schön.
Ach, ihr Lieben. Ist das herrlich. Man muss ja vielleicht eines mal sagen. Auf der einen Seite sind diese iTunes-Rezensionen technisch unheimlich wichtig, weil nur so der Podcast nach vorne kommt. Aber vor allem sind es natürlich für Billy und mich ein ganz, ganz toller Lohn für die Arbeit, die wir uns machen. Wir kriegen ja nichts dafür. Also wir machen das aus Hobby und aus Freude und weil wir gerne kochen. Und wenn es dann Applaus gibt, ist das natürlich der schönste Lohn für uns.
Und es ist unheimlich schön, mal was von draußen auch zu hören.
Ja, ne? Und es freut mich einfach total.
Ich meine, wir haben auch schon eine schlechte Kritik bekommen, ne? Muss man auch mal sagen. So.
Hast du recht, brauchen wir auch nicht verschweigen. Das war nach der ersten Episode und da waren wir vielleicht noch ein bisschen unlocker und mussten uns noch so ein bisschen ausprobieren. Genau das wurde da auch angesprochen.
Genau.
Aber inzwischen.
Aber ich finde, es wird immer mehr jetzt, dass es doch mal auch positivere Töne gibt und das freut mich natürlich total.
Total. Applaus ist das Brot des Künstlers. Hat meine Mutter mir schon immer beigebracht.
Wunderbar.
Ach ja. Okay, letzter Punkt. Wer Fragen hat, Ideen, Themenwünsche, Rezeptwünsche oder, der kann uns schreiben. Vielleicht nicht per Post, aber per E-Mail. Die Adressen lauten, Billy?
peter@herdundofen-podcast.de und bei mir unglaublicherweise billy@herdundofen-podcast.de.
Unglaublich. Okay, ihr Lieben, dann macht's alle gut. Wie gesagt, in der nächsten Episode wird es dann um die saisonale Küche im Herbst gehen. Mhm. Freuen wir uns schon drauf.
Die Erweiterung eigentlich dieser Kürbisgeschichte
ist auch schon herbstlich. Auch der Kürbis, ne? Ist auch schon schön herbstlich.
Ja. Genau. Also ich muss noch mal ganz kurz sagen, das hat mir unglaublich Spaß gemacht, diese Folge.
Ja.
Weil, wie gesagt, ganz früher, so vor 3 Wochen, also ganz unglaublich lange her, war ich noch kein großer Kürbis-Fan. Jetzt bin ich Kürbis-Fan.
Ja.
Auch die Sachen, die du gesagt hast, hören sich für mich total geil an. Würde ich gerne mal nachmachen.
Ja, freut mich.
Also hat echt Spaß gemacht, wieder drüber zu plaudern.
Ja, absolut. Hat mir auch total Spaß gemacht. Und euch, liebe Leute, sage ich nochmal herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Bis dahin. Ciao.